Footballerei. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Carolina Panthers-Fans, ihr hört eine neue Ausgabe von Keep Talking, dem Carolina Panthers-Podcast. Heute wieder, wie es sich gehört, in der klassischen Besetzung mit mir. Ich bin Moritz Heist und mit Kai Beuchling. Guten Abend.
Moin.
Und es gehört sich natürlich auch, dass wir sehr viel lieber an einem Victory Monday aufnehmen, aber das hält sich ja noch nicht so ganz die Waage, aber natürlich freuen wir uns da heute ganz besonders mal und wahrscheinlich schalten auch jetzt wieder alle ein. Nein, das stimmt ja nicht, aber es ist natürlich schön, dass wir heute den ersten Sieg der Panthers besprechen können und ich bin mir sicher, das wird eine sehr unterhaltsame Folge, oder?
Total. Also ganz ehrlich, das war gestern irgendwie befreiend. Also ich muss sagen, ich habe gar nicht so krass gejubelt nach dem Sieg. Ich war echt, eigentlich ist da wie, als wenn irgendeine Riesenlast einfach von einem abfällt irgendwie.
Ja, ich war auch sehr erleichtert, weil ich, der Pessimist in mir, der natürlich dann auch nicht damit gerechnet hat, dass das jetzt noch doch hinhaut, ne? mit einem Punkt im Rückstand und noch 6 Minuten auf der Uhr und noch 21 Yards von einer gegnerischen Endzone entfernt. Aber Bryce Young hat das sehr solide gemacht. 15 Spielzüge mit einem interessanten vierten Down auf Adam Thielen. Und müssen wir auf jeden Fall noch drüber sprechen, über den Spielzug. Aber es hat dann gereicht zu einem Game-Winning-Field-Goal von Eddie Pinheiro, was auch sehr interessant war, insbesondere was die Flaggen in den letzten Sekunden anging. Wahnsinnige Erleichterung beim Team. Das werden wir später auch natürlich nochmal im Detail besprechen. Was ich jetzt gerade nochmal gelesen habe, und das ist unfassbar, dass das tatsächlich schon so lange her ist, das letzte Mal, dass die Panthers ein Comeback im vierten Quarter hingelegt haben und dann auch noch gewonnen haben, war 2018, Woche 5, 6 muss das gewesen sein, als die Panthers gegen die damals amtierenden Super Bowl Champions Philadelphia Eagles gespielt haben in Philadelphia. Ich glaube, zur Halbzeit 14 Punkte hinten lagen und dann ein Wahnsinnsspiel und ein Wahnsinnsdrive auch am Ende von Cam Newton, Torrey Smith, Touchdown auf Greg Olsen. Ich erinnere mich an dieses Spiel tatsächlich sehr gut, weil es eins meiner absoluten Favorite-Spiele ist, dass ich noch sehr, sehr gut erinnere. Und das ist krass, dass es schon so, so lange her ist, dass es wirklich ein
Wahnsinn,
ein Comeback-Sieg im vierten Quarter gab. Also muss irgendwann, ich könnte nochmal nachgucken, aber ja, es muss irgendwann im Oktober, November 2018 gewesen sein.
Das ist wirklich krass. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass das jetzt schon so lange her ist. Ich meine, es war jetzt Comeback-Sieg im vierten Quarter, es ging ja nur um einen Punkt, aber Comeback ist Comeback.
Und ein Sieg ist ein Sieg. Gewinnen ist alles, egal wie hoch. auch wenn es jetzt natürlich kein High-Class-Football war, aber es war spannend. Wir haben ein paar schöne Dinge gesehen und ja, also einfach für dieses Team jetzt, für die ganzen Rookies, natürlich für Bryce Young auch und für den Trainerstab jetzt endlich diesen einen Sieg zu haben. Und ja, ich habe es ja gestern schon gesagt, ne, das ist dann halt 11-6 the hard way.
Ja, das wäre natürlich richtig geil. Aber ja, man muss auch dazu sagen, es war halt auch kein glanzvoller Supersieg,
nein,
sondern es war ja harte Arbeit einfach irgendwie die ganze Zeit. das an, ich meine, wir hatten, glaube ich, den Spieltag davor, der war ja wirklich sehr low scoring. Gestern war der gesamte Spieltag ja recht high scoring, im Grunde genommen. Nur unser Spiel natürlich nicht, aber nichtsdestotrotz, das war ja wirklich Spannung einfach bis zum Schluss und was da alles passiert ist, meine Güte. Und ich finde, diese Erleichterung bei allen Videos, die man dann nachher gesehen hat, irgendwie aus der Kabine, die Erleichterung hast du einfach bei jedem einzelnen Spieler und auch bei den Coaches natürlich gemerkt. Also ich weiß nicht, hast du dir die Speech angeguckt von Frank Reich, wie er die Game Balls verteilt hat?
Nee, leider noch nicht. Ich bin jetzt bis gerade eben tatsächlich noch so mit der Vorbereitung beschäftigt gewesen und habe noch andere Dinge zusammengetragen und ein paar Kleinigkeiten habe ich jetzt gesehen, unter anderem ein sehr emotionales Video von Austin Corbett. Das wollte ich nachher auch noch mal erzählen. Aber nee, erzähl doch mal, welche Stimmung kommt darüber? Man wird sich's nicht, also ne, kann man sich alles anschauen auf panthers.com, aber.
Ja, auf jeden Fall. Es gab ja gestern schon oder nach dem Spiel irgendwie so ein ganz kurzes Video, wie Bryce Young in die Kabine kommt und einfach irgendwie ruft und brüllt und alle sich für ihn einfach freuen, weil das ja einfach was ganz Besonderes für den Rookie Quarterback ist, letztendlich das Spiel auch zu gewinnen. Frank Reich hat halt den ersten Gameball an Eddie Pinheiro gegeben, weil er hat gesagt, also so ein Walk-off-Victory, da kann nicht der Kicker dann nachher keinen Gameball bekommen, deswegen bekommt er einen. Frankie Louvu hat den Gameball an Bryce Young verteilt.
Ach so, okay.
Ja, so rum. Und das war einfach total süß, weil die beiden dann auch noch kurz getanzt haben. Und das Bemerkenswerteste und emotionalste war, als Frank Reich seinen letzten Gameball, glaube ich, verteilt hat und ihm dabei halt die Stimme weggebrochen ist, weil er Tränen in den Augen hatte, an Thomas Brown.
Das habe ich noch gelesen, ja, das habe ich nicht gesehen, aber das klingt natürlich so, dass man sich das anschauen
unbedingt
muss.
Anschauen.
Ich meine, natürlich bricht er auch, ne, vom Headcoach ist da, also da muss ja auch ein Brocken von der Seele gefallen sein. Also wie gesagt, ne, dem gesamten Team, und das passte dann natürlich auch dann so perfekt in dieses Heimspiel, ne? Natürlich dann noch mit der Halbzeitzeremonie müssen wir auch noch drüber sprechen, bei doch sehr warmem Wetter, wie man es ja noch irgendwie gesehen hat, ne? Was ich dann auch irgendwie abstrus fand, weil man dann irgendwie dann nebenher oder dann später in andere Spiele reinschaut, ne? Gerade so in Denver, wo sie schon Schnee geschippt haben. Das finde ich immer lustig. Naja, haben wir viel zu besprechen, auf jeden Fall. Jetzt haben wir, glaube ich, haben wir alle Hörerinnen und Hörer wieder abgeholt. Kai, jetzt haben wir alle Ohren, jetzt können wir nochmal den Keep Talking Werbeblock einläuten oder abspielen.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn ihr jetzt schon alle zuhört bei unserer Victory-Sendung, womit wollen wir anfangen? Ich glaube, ich fange mal hier von oben einfach an. Alle neuen Hörer, alle alten Hörer, wir haben einen Newsletter, der jede Woche gegen Ende der Woche rauskommt. Also das hat Moritz immer schon so schön gesagt. Wir haben das große Talent, Dinge zu besprechen, die dann nach der Sendung sich wieder verändern, weil einfach andere Sachen eintreten. Und ich würde mal behaupten, diese Woche ist da so ein bisschen prädestiniert dafür, weil morgen ist die Trade-Deadline.
Ja, ja.
Es könnte sein, dass da morgen dann noch Trades passieren von Spielern, die wir gleich in den Himmel loben und hoffen, dass da die Verträge verlängert werden oder so in die Unendlichkeit. Dafür gibt es den Newsletter zum Ende der Woche, der da erscheint. Der erfreut sich auch größerer Beliebtheit, der wächst und wächst. Ich war ganz erstaunt, als ich jetzt nach dem Urlaub reingeguckt habe, dass da immer mehr Leser offensichtlich dazukommen. Insofern den gerne abonnieren. Das könnt ihr wo tun, Moritz?
Das geht, wenn ihr sowieso Substack nutzt oder da so eine Substack-App habt, dann findet ihr uns da. Wir heißen ja wie immer überall Podkeep Talking. Ansonsten könnt ihr den direkt abonnieren, auch unter newsletter.wekeeptalking.de oder schaut auf unserer wunderschönen Webseite vorbei, wo wir alle Links zu unseren Kanälen und Social Media und was alles dazugehört natürlich auch für euch erreichbar haben. Das ist logischerweise dann wekeeppounding.de, alles zusammengeschrieben, und die Links natürlich in den Shownotes zu dieser Sendung.
Yes. Und ganz wichtig, wir brauchen eure Bewertung. Wir haben einige Bewertungen bekommen, nachdem wir das letzte Mal aufgerufen haben. Und das mache ich jetzt nicht so lang und in einer Brandrede, obwohl die sehr gut gefruchtet hat. Aber bitte stimmt weiter fleißig bei uns bei Spotify ab, gebt uns da Sternchen und schreibt uns auch gerne mal wieder eine Apple Podcasts Bewertung. Das hat auch in den letzten Wochen gut funktioniert. Ich glaube, du sagtest, wir sind wieder in den Top 50. Das bedeutet, wir sind sichtbar für andere Menschen, die vielleicht gerade auf der Suche nach dem richtigen Football-Podcast sind. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Bewertungen für unser Buch. Wir haben ein Buch geschrieben, das wissen die meisten Hörerinnen und Hörer natürlich, aber vielleicht die Neuen noch nicht und die hören das zum ersten Mal und denken, es gibt auch ein Buch, ich kann was lesen. Ja, das könnt ihr. Da könnt ihr die gesamte Geschichte der Carolina Panthers nachlesen. Ist also auch, wenn ihr das nicht in einem weglesen wollt, obwohl ich von mehreren Leuten schon gehört habe, dass das sehr, sehr gut ziemlich schnell wegzulesen ist, ist das aber auch was, was im Bücherregal eines jeden Football-Fans stehen sollte. Insofern kauft dieses Buch sehr, sehr gern. Das würde uns natürlich sehr, sehr freuen und gebt uns dazu entweder ein Feedback auf den Social Media Kanälen, aber noch wichtiger gerne eine Amazon Bewertung, denn da, ja, das ist einfach die Plattform, wo es am meisten gekauft wird, wo es am sichtbarsten ist. Da könnten wir eure Hilfe gebrauchen, indem ihr das Buch einfach bewertet. Ihr müsst es noch nicht mal da gekauft haben, um es dort bewerten zu können, wenn ihr es jetzt zum Beispiel schon bei euch stehen habt, bei Thalia gekauft habt. Dann bewertet es sehr gerne für uns, wenn ihr es dann gekauft habt und lest es und sagt uns, wie ihr es findet und sagt uns, worüber wir ein zweites Buch schreiben sollen. Okay, jetzt übertreibe ich vielleicht ein bisschen. Es ist wirklich ein Herzensprojekt. Es ist wirklich ein sehr schönes Buch. Und vor allem, wenn ihr es habt, oder wenn ihr es noch nicht habt und jetzt kauft, dann kommt nächste Woche nach Frankfurt zum Spiel und dann unterschreiben wir euch das da, wenn ihr das haben wollt. Das hat Tobi letzte Woche so großartig angekündigt. Ich glaube, wir haben schon die ein oder andere Nachricht bekommen, dass es da tatsächlich Leute gibt, die dann gerne unsere Signaturen in ihrem Buch haben würden. Bringt's gerne mit, kommt vorbei. Ich kann auch direkt sagen, wo. Das ist die Watch-Party des Panthers-Spiels diese Woche am Sonntag. Da ist es ja der späte Slot. Ich glaube, das fängt um 21.10 Uhr an. Wir sind immer noch eine Stunde früher. Nicht mehr 22.10, sondern 21.10. Gegen die Colts im Frankfurter Wirtshaus.
An der Stelle sagen, wenn ihr da Autogramme von uns beiden haben wollt, dann wäre das am Tag davor etwas besser, denn bin ja nur für das Spiel da.
Ja, stimmt, der Moritz, der hat ja noch anderweitige Verpflichtungen. Stimmt, das ist der Tag dann davor. Da treffen wir uns wahrscheinlich dann auch im Frankfurter Wirtshaus nachmittags. Da kann man auch, glaube ich, sehr gut vorbei starten. Wir werden auf alle Fälle irgendwo zu finden sein. Ihr könnt uns natürlich, schreibt uns sonst auch gerne über die Social-Media-Kanäle dann an, wenn ihr am Stadion seid. Vielleicht sind wir da ja auch gerade dann zufällig, trinken wir ein Bierchen zusammen. Oder, wie ich das immer so schön sage, ein Appleboy. Den das auch gern. Moritz zieht sich gerade alles zusammen. Und dann unterschreiben wir euch das Buch natürlich auch gern. Also insofern, wir freuen uns auf dieses Wochenende, euch zu treffen und wir freuen uns natürlich über Feedback, Resonanz, wenn ihr das Buch kauft, wenn ihr den Podcast hört. Ach Moritz, ich rede mich in Rage.
Ein bisschen. Ich wollte den Werbeblock jetzt auch fast unterbrechen, nicht, dass die Leute schon wieder wegschalten.
Nein, Housekeeping. Das ist normales, okay. Housekeeping, das kann man machen. Leute, wir machen einfach gerne Sachen für euch. Wir freuen uns irgendwie auf diese Community, die wir da jetzt mittlerweile schon haben, hier die Panthers in Deutschland. Ach, das ist alles so schön. Nach so einem Victory Monday muss ich wahrscheinlich auch tatsächlich eher mal gebremst werden oder so. Ich höre auf zu
reden. Wir machen das nachher nochmal zur Verabschiedung. Wir machen weiter im Programm, wie sich das gehört. Und wie sich das leider in dieser Saison auch gehört, ist eigentlich der Großteil der Panthers News bezieht sich auf Verletzungen. Kai, wie sieht es denn gerade aus im Krankenzelt?
Ja, die sind, glaube ich, auch schon ein bisschen älter. Ne? Das sind so Verletzungen, die Ende der Woche oder Ende letzter Woche kamen. Die hast du schon im Newsletter letzte Woche verarbeitet. Nichtsdestotrotz gehören die nochmal hier in den Podcast, in die Turnspur. Es gibt drei Spieler, die auf der Injured Reserve Liste gelandet sind. Also die nächsten vier Spiele sicher nicht für die Carolina Panthers auf dem Feld stehen werden. Und das sind keine unbekannten Spieler. Der wahrscheinlich die kleinste Rolle aktuell gerade haben würde, wäre Giovanni Ricci. Der ist mit einer Schulterverletzung raus auf der Injured Reserve. Dann Yitro Gross-Matos, was mir persönlich oder was vielen wahrscheinlich sehr leid tut, weil der jetzt gerade so richtig gut durchgestartet oder gut in die Saison gekommen ist. Der ist mit einer Hamstring-Verletzung raus, was, glaube ich, viele unserer Spieler so immer mal wieder haben. Und Jeremy Chin, Quadrizeps-Verletzung, auch für die nächsten sicher 4 Spiele raus, auch auf Injured Reserved. Diese Spieler werden uns zusätzlich zu all den anderen Spielern, die uns schon fehlen, wie gesagt, jetzt erstmal die nächsten Wochen fehlen.
Ja, bei Jeremy Chin, glaube ich, steht, also gibt es nichts Offizielles, aber das stand auch immer im Raum. Das ist eine sehr, sehr signifikante Verletzung, was auch wesentlich länger sein kann. Und bei Yitro Gross-Matos habe ich das auch so gelesen. Da war jetzt noch nicht die Rede von eventuell Operationen oder so, aber wäre damit zu rechnen, dass sie auch etwas länger ausfallen. Ähnliches ja, ne, jetzt bei den aktuell noch verletzten JC Horn oder so, da wissen wir ja auch nichts. Da hält sich das Front Office leider etwas bedeckt oder lässt sich ja eventuell auch nicht einfach genau vorhersagen, was da so gerade passiert.
Genau.
Ja, wie sich das im Spiel kompensieren ließ, besprechen wir natürlich später. Ein großer Punkt war jetzt gestern und auch am Wochenende die Erweiterung der Hall of Honor der Panthers, denn Julius Peppers und Muhsin Muhammad wurden nun auch mit aufgenommen und ja, haben ihren Namen jetzt auch in der Innenseite des Stadions, des Bowls. Es ist ja kein Bowl, aber ja, so ungefähr sind sie jetzt eben da auch zu erkennen, neben den anderen.
Immer und immer im Stadion verewigt, wie David Tepper zu wem von den beiden hat er das denn gesagt? Ich glaube, zu Muhsin Muhammad.
Solange dieses Stadion da auf jeden Fall steht.
Ja.
würde ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, dass das da noch 30 Jahre steht, aber anderes Thema. Genau, sind auch nun mit aufgenommen worden. Es gab mehrere Zeremonien übers Wochenende. Das gab dann auch ein großes Bankett. Das war in den Jahren zuvor auch schon so. Da kann man sich mittlerweile auch bei YouTube beziehungsweise auf Panthers.com die Reden dazu anschauen und auch die Highlight-Videos beiden hatte ich im Newsletter schon verlinkt. Ja, muss man auf jeden Fall angeschaut haben. Und ich habe das dann gestern so spontan in der Halbzeit, ne, wo dann ja beide nochmal ihre wunderbaren, schönen blauen Jackets bekommen haben und wo dann die Namen, enthüllt wurden im Stadion, gedacht, ich schau mal kurz, ob sie es live streamen während der Halbzeit, weil The Zone sieht man sowas natürlich nicht, oder Fox oder so, da muss hier der wichtige Halftime-Report kommen. Und habe mir das dann tatsächlich live angesehen, das fand ich dann auch sehr, sehr schön.
Ach, wie schön, ja, siehst du an, auf sowas bin ich tatsächlich gar nicht gekommen. Ich habe einfach den Stream weitergeguckt und mir das dann heute nochmal nach angeschaut. Aber insgesamt alles sich so anzugucken hat schon, allein diese Highlight-Videos, wo vorab die Calls von David Tepper sind, das treibt einen schon so ein bisschen die Tränen in die Augen dann irgendwie. Das ist schon sehr emotional aufgebaut und die Rede von Julius Peppers, also ich habe sie nicht ganz geguckt, aber alleine der Anfang, es ist so niedlich, weil der so unbeholfen ist, was das Ganze angeht, weil der einfach nicht gerne in der Öffentlichkeit steht. Das ist einfach zu süß. Den finde ich einfach so ein Riese von Mensch.
Großartiger Typ. Vor allem, da gibt es ja die witzigsten Fotos jetzt auch, ne, wie Nicole Tepper neben Julius Peppers steht und er ist halt einfach doppelt so groß. Sie ist nicht sonderlich groß, aber er ist halt einfach ein Freak.
So wie Shaquille O'Neal und seine, ich glaube, mittlerweile Ex-Frau oder so, ne? Was sind die ja auch irgendwie ihm, bis zum Hintern ungefähr ging oder so. Das war auch immer sehr niedlich. Aber genau, und Peppers hat ja einfach versucht, das Mikrofon weiter hochzuziehen, was nicht funktioniert hat. Und dann stand
da, so muss ich halt so
sprechen. Ja, genau. Das ist so, Mann. So niedlich. Ja. cooler Typ.
Ja, kann man nur empfehlen, sich dann nochmal, wie gesagt, die Videos auf der Panthers-Webseite anzuschauen. Das sind sehr, sehr schöne Videos. Und ja, das sind natürlich auch Spieler, die jetzt schon eine Weile nicht mehr spielen. Ne? Julius Peppers kam nochmal zurück, glaube ich, bis 2018 oder 19. 19, glaube ich, hat er, ist er dann in Rente. Aber ne, du hast die noch eher mal live spielen sehen, also beziehungsweise im Fernsehen. Das ist ja nicht so ganz unsere Generation oder der jetzigen. Ne? Das ist ja einfach schon ein paar Jahre her.
Ja, genau. Aber also, ich, ja, was soll ich sagen? Wenn ich jetzt sage, ich möchte es nicht missen, ja, natürlich würdet ihr wahrscheinlich auch nicht missen wollen, aber einfach großartige Zeit, hat echt Spaß gemacht, ja.
Jetzt bin ich gespannt, denn du bist jetzt wieder da aus dem Urlaub. Der Jan hat mir natürlich keine Quizfragen vorbereitet.
Skandal natürlich.
Aber jetzt ist es wieder Zeit für die Trivia-Time und ich habe natürlich nicht geschaut, aber vermutlich hast du was auf unseren Social-Kanälen gefragt.
Yes, das habe ich getan. Sind auch schon einige Abstimmungsergebnisse drin, sogar für das richtige Ergebnis. Und ich bin gespannt, ob du die Frage beantworten kannst. Ich glaube ja, weil die setzt im Grunde genommen genau da an bei der Hall of Honor. Nämlich, wie viele Sacks gelangen Julius Peppers für die Carolina Panthers? Brauchst du die? Ich habe 4 Antwortmöglichkeiten für dich.
Okay.
Oder kannst du die so aus dem Kopf?
Ich habe eine Idee, aber das sind so Zahlen. Also ich habe eine Idee.
Okay, aber dann gebe ich dir die 4 Antwortmöglichkeiten.
Ja.
Ich glaube, dann wirst du wahrscheinlich auch drauf kommen. 77, 87, 97 oder 107.
Was war das erste nochmal?
77. 77, 87, 97 oder 107.
Ich sage 87. Krass. Ich hatte so irgendwas so um die 60 hätte ich mir jetzt so irgendwie vorgestellt, ne? Weil er ist ja, müsste ich jetzt auch nochmal genauer nachgucken, Platz 4 All-Time-Sack-Leader in der NFL mit 164,5 oder so, kann das sein?
Ich hätte 152 gerade gesagt, aber ja, irgendwie so um den Dreh. Ich hatte es vorher nochmal kurz nachgeguckt, genau.
Jetzt müssten wir es nochmal richtig stellen, wenn wir so viele falsche Zahlen gerade
Zahlen hier haben. Da aber, ist.
ich mach mal kurz, ich frage mal kurz die Suchmaschine.
Mach das gerne. Genau, ich hatte eigentlich hatte ich ein anderes, tatsächlich, jetzt muss ich mal kurz gucken, Career Sexy, so, da habe ich es doch hier, NFL, insgesamt hat er 159.
Ah, 159, aber mit ihr, ja, den halben wusste ich noch, dass es keine ganze Zahl ist.
159, ich wollte nämlich eigentlich Forced Fumbles, weil es hieß, dass er die NFL in Forced, also meine erste Quelle sagte, er führt die NFL in Forced Fumbles an und ich fand das so passend zu dem Spiel gestern mit den Forced Fumbles, habe das da aber sicherheitshalber nochmal nachrecherchiert und festgestellt, es gibt übereinstimmende Quellen sagen, eigentlich führt das ein anderer Spieler an und dann dachte ich mir, das ist mir dann zu heikel, zu gefährlich, dann machen wir es lieber mit Sacks für die Carolina Panthers.
51 steht hier, oder kann das 51,
ja, genau. Fumbles? Meine Quelle sagt irgendwie 54 und damit wäre er der Leader in der NFL, aber da scheint auch noch ein Spieler besser gewesen zu sein als er.
Echt krass, fehlen ihm da nur 3, oder?
So.
Schade. Hätte er mal noch eine Saison rangehängt.
Ja, aber das ist witzigerweise auch eine Geschichte, die man relativ selten hört. Ne? Also dieses Sack-Leader oder beziehungsweise Vierter in der Sack-Tabelle der NFL, das hört man deutlich häufiger. Und ja, wie gesagt, für die Panthers 97 Sacks, eigentlich eine unvorstellbar große Zahl, wie ich finde, tatsächlich. 97 Sacks.
Jetzt haben wir so viel über Peppers erzählt. Jetzt müsste man aber immer noch sagen, ist Muhammad, hält der nicht auch einen Rekord für, jetzt musst du mir helfen, das war Steve Smith mit dem, wer war der Receiver von dem längsten Super Bowl Pass von Jake
Bedome? Ja, Musi Muhammad.
Das war Muhammad, ne?
Ja, längste Super Bowl Reception, 80 Yards.
So. Also so. Nur, dass wir da dem auch Genüge tun. Und
also genau, ja, genau, damit der Vollständigkeit halber, ich möchte nicht sagen, findet ihr in unserem Buch, aber findet ihr in unserem Buch. auch solche Dinge stehen dort durchaus drin. Eigentlich ganz interessant, gerade wenn man dann mal so ein bisschen durch die älteren Spieler auch durchgeht und schaut, was die eigentlich für die Carolina Panthers geleistet haben. Und ja, wie gesagt, längste Super Bowl Reception hält immer noch Mohsin Mohammed.
Fantastisch.
Da musste ich gestern auch nochmal, also ne, weil Julius Peppers in seiner Rede ja tatsächlich auch sagte, ja, hier während mein Sohn hier vorne schläft, und das fand ich dann so ganz niedlich, mir vorzustellen, wie er einfach Vater von so einem kleinen Sohn ist, und habe dann so ein bisschen so die Familienverhältnisse also, von...
So klein sind die auch nicht mehr, die Kinder, glaube ich, ne?
Ist es so? Ja, wenn er da aber geschlafen hat bei der Rede, wird der jetzt auch nicht so groß sein, ne? Also der von Julius Peppers, das wird jetzt kein großer Sohn sein.
Also wenn ich das richtig erinnere, hat er zwei kleinere Jungs, die aber jetzt so auch, also die spielen schon Flag Football, also die sind jetzt auch nicht mehr so klein, und glaube eine etwas ältere Tochter, aber auch halt so im Teenageralter. Also zumindest ist das, was man so ein bisschen bei ihm sieht und so manchmal auf Instagram mitbekommt. Ob es da jetzt noch einen ganz kleinen gibt, weiß ich tatsächlich gar nicht.
Mhm. Von Mohsin Mohammed gibt es allerdings einen Sohn, der heißt Moose Mohammed, und der spielt College Football als Receiver.
Ja, in Texas, ne? Das hat er gesagt in Texas, gestern, genau. Ja.
Ah, siehst du, und das habe ich gar nicht, weil ich habe die Rede nicht komplett ich habe sie nicht komplett gehört und so, und fand es aber sehr interessant, weil der tatsächlich jetzt auch.
Also, das hat er in der Halbzeit gesagt.
Ah, okay.
Also, die Bankettreden habe ich jetzt, wie gesagt, auch noch nicht gehört, aber das hat er in der Halbzeit gesagt.
Ja. Und der ist mittlerweile auch Starting Receiver. Da sollten wir mal den Herrn Wegwerth dann zu befragen, wenn wir mal wieder dazu kommen.
Aber jetzt müssen wir dem Victory Monday und allem, was dazugehört, hier einfach noch die Ehre, wie sagt man, zuteil werden lassen. In einer Tribut zollen. Das machen wir. Ja, wie bist du denn in das Spiel reingegangen? Also ich hatte natürlich schon Hoffnung, ne? Und jetzt fangen so die 3-4 winnable Games so ein bisschen an, ne? Mhm. Allerdings, gleich im ersten Play, weiß ich nicht. Ich überlasse dir mal so ein bisschen die Kurzzusammenfassung der 4 Quarter.
Mhm. Also, wie ich ins Spiel erstmal reingegangen bin, ich bin sehr positiv tatsächlich ins Spiel reingegangen. Ich habe mir schon ausgemalt, wie so eine Sendung dann aussehen mag bei einem Victory Monday und so. Also, ich war tatsächlich schon wirklich eher so, ich wäre enttäuscht gewesen, wenn das Spiel verloren gegangen wäre. Sehr typisch für mich. überhaupt nicht gesund oder gut. So. Aber so bin ich reingegangen letztendlich, und ich konnte es mir irgendwie nicht vorstellen, dass wir das Spiel verlieren. Warum auch immer, weil Stroud spielt eigentlich eine ziemlich gute Saison, was er gestern auch wieder gezeigt hat, obwohl deren Run-Plays Überhand genommen hatten. Ja, aber letztendlich, wie du es schon gesagt hast, ne, das erste Quarter fing eigentlich gar nicht so richtig gut an. Es war ein sehr defensiv geprägtes Spiel. Es gab direkt im ersten Play einen Sack an Bryce Young, weil Icky da den Blitz nicht gut erkannt hat. Da war ich zum ersten Mal so ein bisschen konsterniert und dachte so, oh Gott, bitte nicht, lass das nicht so häufig passieren. Ich wusste nicht, wie häufig das an diesem Tag passiert. Dann kam ein ziemlich guter Lauf von Chuba Hubbard, der aber wegen eines Holding-Penalties von Trample dann zurückgepfiffen wurde. Also alles sehr, 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 sehr wackelig im Grunde genommen am Anfang und überhaupt nicht schön anzugucken. Aber man muss auch sagen, die Defense der Carolina Panthers stand halt einfach richtig, richtig gut. Ja. Sowohl im ersten als auch im zweiten Drive. Beide Male wurde dann im dritten Versuch da der Ball runtergeschlagen von Stroud, einmal von Brown, einmal von Williams. Also
ja. Fand ich total witzig, dass das zweimal passiert und ne, die Voraussage auf Bryce Young mit seiner Größe, dass das ihm ja viel eher passieren sollte, dass die Pässe dann in der Mitte runtergeschlagen werden. Das und ne, gerade in den letzten Wochen mit dem Vergleich zwischen CJ Stroud und Bryce Young, und dass es jetzt ausgerechnet gegen CJ Stroud zweimal gelingt, ja, irgendwie bezeichnend.
Auf jeden Fall. Ich glaube, es liegt so ein bisschen wahrscheinlich daran, dass er die Bälle wirklich immer so durch so ein Nadelöhr werfen kann in den meisten Fällen. Also meine Güte, also das, was vor dem Draft oder während des ganzen Draft-Prozesses da gesagt wurde, ist ja wohl wirklich wahr, ne? Also wie präzise der die Bälle anbringt, ist sehr bemerkenswert. Und auch das, was du immer so, was bemängeln kann man jetzt nicht sagen, aber diese Ausdruckslosigkeit in seinem Gesicht einfach, dieses hochkonzentriert, also ne, Jan hat uns ja schon eines Besseren belehrt, hat gesagt, nee, das ist einfach nur, der ist einfach nur hochkonzentriert, ja. Einfach permanent irgendwie. Du siehst ja keine Regung in seinem Gesicht, der guckt ja einfach immer gleich, das ist Wahnsinn. Das ist,
aber er hat zwischendurch, hat er eine andere Mimik, ne, also ich habe ja den Kyler Murray-Vergleich immer aufgemacht, aber das ist nicht mehr gerechtfertigt. Ich trete davon zurück.
Ja, ist auch, also ich glaube, das ist ein richtig guter Junge und wie Sie ja auch des Öfteren gesagt haben, einfach ein Typ, der sich die ganze Zeit in den Filmroom setzt und einfach alles lernen will und ja, also ich glaube mit Young und Stroud, das sind einfach zwei super Rookies und gute Freunde, also insofern irgendwie.
Könnten noch spannende Begegnungen werden in der Zukunft.
Ja, auf jeden Fall. Wie sich die Franchises dann entwickeln und wie sie dann aufeinandertreffen und vielleicht eine Legacy dann da so nachher gründen und so. Das wird schon, glaube ich, eine ziemlich coole Zeit mit den beiden. Und mal gucken, was da sonst noch alles jetzt so in den nächsten Jahren kommt. Genau, aber das war es fast schon vom ersten Drive, ne? Also keine Punkte. Man darf nur nicht vergessen, die Texans sind dann ins Laufen gekommen zum Ende des ersten Quarters, haben uns, was das Thema Ballbesitz angeht, leicht outgescored. Die hatten über elf Minuten den Ball im ersten Quarter. Und das ist nie ein gutes Zeichen. Sie haben sich sehr, sehr, ich glaube, zum Ende des ersten Quarters standen sie schon bei uns in der Red Zone und konnten das dann auch direkt im zweiten Quarter veredeln durch einen kurzen Run. Ich glaube, das war der erste Run, wurde noch gestoppt. Der zweite Run war dann vom Fullback in die Endzone zum 7-0 für die Texans. Dann haben wir mal wieder versucht, in der Red Zone 4 Versuche auszuspielen. Da bin ich fast ausgerastet, ehrlich gesagt, weil es sehr uninspirierte Inside-Runs von Hubbard einfach waren und Hubbard ist halt nicht der Powerback, der einfach durchbrechen kann, wenn die Offensive Line ihm nicht genug Raum frei blockt und das hat sie leider nicht getan, also da hätte man gerne dann ein bisschen kreativer sein dürfen. Und den vierten Versuch haben sie dann auf Thielen mit einem schnellen Pass versucht zu converten. Aber dass die Texans dekodiert haben, dass wenn der Ball gepasst wird, in so einer Situation dann wahrscheinlich auf Thielen geht, das hätte sogar ich erkannt als Defensive Coordinator der Texans. Da hätte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr Kreativität gewünscht. Und ja, so ein Turnover und Downs einfach super unnötig in genau dieser Situation. Also,
fandst du es gut, dass sie den vierten gespielt haben?
Grundsätzlich ja, aber wie gesagt, dann bitte, also wenn die drei Versuche vorher schon sehr unkreativ immer das Gleiche und ich knall das Ding hier durch die Mitte, überhaupt nicht gut. Und wenn du dann den vierten Versuch auch noch so ausspielst, auch überhaupt nicht gut.
Ich habe ja, es ist schade, dass ich das in unsere Notizen reingestellt habe, wenn das wäre jetzt schöner gewesen, dass du die Grafik nicht siehst.
Ich habe mir noch keine Grafik angeguckt.
Also ihr könnt das auch sonst nachschauen bei Next Gen Stats, wenn ihr euch dieses Carry Chart von Chuba Hubbard anschaut. Ne, er hatte insgesamt 15 Carries für 28, ist jetzt auch nicht sonderlich viel, aber ein anderes Thema. Wo hat er, nee, so kann ich es nicht sagen, aber die meisten Plays, wo er am wenigsten Yards gemacht hat, waren natürlich durch die Mitte und es gibt einen Play, bei dem er mehr als 5 Yards Raumgewinn geschafft hat und das war halt ein Outside-Run, ne? Also klar, ist jetzt natürlich auch nur, also, ne, es ist nicht repräsentativ für das Laufspiel. Man erkennt jetzt hier auch, müsste ich nochmal genauer nachgucken, welches Play das denn letztendlich war, was er knapp, da hat er knapp 10 Yards Raumgewinn gemacht.
War das nicht ein Screen Pass? Kann das nicht?
Kann auch ein Screen gewesen sein, wobei hier eigentlich nur die Die Leute hier das nur ein Carry-Chart ist und okay. kein Receiving-Chart. Aber also Raumgewinn durch die Mitte ist überschaubar. Klar, da, ich glaube, sein Durchschnitt ist ja, ich hatte es vor ein paar Wochen mal rausgesucht, ne, er hat ja pro Carry dann trotzdem seine mehr als 3 Yards im Durchschnitt. Ne, und ich sage ja dann immer, jo, das halt mal 4, dann hast du deine 10, so ungefähr. Aber ja, also gerade in der Red Zone verstehe ich das schon auch. Hat mir da auch nicht so gut gefallen.
Es ist der logische Weg, eigentlich das Ding durch die Mitte dann zu tragen. Ja, weil klar. Das ist der kürzeste Weg. Aber dafür brauchst du halt eine O-Line, die dir genau den Weg dann auch freiblockt. Ja. Und die haben wir halt nicht. Und da musst du anfangen, kreativer zu werden. Also dann mach ein Endaround, keine Ahnung, lass dir was einfallen, aber lass nicht Hubbard dreimal in die Mitte knallen. Hubbard ist nicht Foreman. Oder McCaffrey. Den möchte ich nicht denken. Alleine ein Foreman, der vielleicht mit seiner Gewalt dann noch irgendwie die 2 extra Yards schafft, um in die Endzone zu kommen, irgendwie, da musst du nicht einen Hubbard versuchen zu zerstören, weil ich schrieb es auch später noch, also das Laufspiel war jetzt nicht super gut insgesamt, aber ich fange tatsächlich langsam an, mich in Chuba Hubbard doch so ein bisschen zu verlieben. Ist, glaube ich, momentan der beste Running Back, den wir haben.
Ja, er hat ein bisschen einen anderen Effort, ne? Also auch wenn der schon praktisch getackelt ist und auch schon halb am Boden, der macht sich nochmal lang und versucht nochmal da, also ne, der hat einfach nochmal ein anderes, es sieht einfach nach mehr, ja, das klingt immer so blöd, ne? Der will's mehr, das ist so eine blöde Floskel, nee, aber.
Aber es ist eigentlich richtig. Es ist eigentlich genau das. Also ja, Effort beschreibt es schon sehr gut, ne? Aber er will es einfach, also keine Ahnung was. Ich meine, gut, Miles Sanders ist in einer absolut, wenn du gesehen hast, wie der einfach immer weggeballert wurde von der Defense. Also das war sehr undankbar insgesamt, aber wenn du dieses, also ganz ehrlich, schlechtester Running Back unserer 3 Running Backs, wenn du jetzt Raheem Blackshear mit in die ins Counting mit reinnehmen willst, weil meine Güte.
Wenn wir gerade noch bei Hubbard sind, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo die Szene war, aber es gab ein Play-Action, da stand er links von Bryce Young und Hubbard nimmt den Blitz auf. Also großartig, und der ist ja jetzt auch nicht so eine Riesenmaschine, ne? Aber der Defensive End oder der Pass Rusher, der stürmt ja wirklich direkt auf ihn zu, und Hubbard stellt sich hin und nimmt ihn perfekt auf tatsächlich, und Bryce Young gewinnt die Zeit, also großartig, fand ich.
Achso, ne. Das war, du meintest jetzt ein Spiel zuvor, er den gewinnt und nicht, wo er einfach fast durch ihn durchläuft und auf dem Arsch sitzt nachher. Aber auch da muss man sagen.
Ja, doch, ich glaube, er saß dann schon auch ordentlich, aber er hat trotzdem den Blitz an der Stelle einfach aufgenommen oder den Rush. Total. Und das war gut.
Den musst du auch erstmal nehmen, das tut weh. Ja. Das ist irgendwie, da sagst du ja auch nicht, geil, da stelle ich mich jetzt hin und lass mich da einmal hier schön über den Haufen bügeln, ja. So irgendwie. Das war schon, also, das war, wie man sagt, das war einer fürs Team. nicht, dass man an dieser Stelle betonen möchte, dass auch Bryce Young genug fürs Team eingesteckt hat, aber das war stark. Da gebe ich dir auch vollkommen recht, das hat mich sehr erfreut. Also da, genau. Bryce Young ist dann, glaube ich, rausgescrambled noch. Ja. Ne? Das war genau die Zeit, die er brauchte, um da dann noch einen vernünftigen Spielzug draus zu machen. Genau.
Jo, wir waren bei dem ausgespielten Vierten, das nicht geklappt hat. Und dann gingen die Highlights dann aber dann doch so langsam los.
Dann ging es mal so langsam los, genau. Dann kamen die Texans wieder aufs Feld und dann knallt es das erste Mal so wirklich bei CJ Stroud, als Burns dann ihn zu Fall bringen konnte. Ich glaube, das war ein ordentlicher Raumgewinn, 8 Yards oder so irgendwie zurück. Großartiger Sack, das hat Spaß gemacht. Panthers wieder am Zug. Konnten das dann auch veredeln, schönen 4-Yard-Pass auf Tremble, und insgesamt dieser ganze Drive, eine richtig schöne Ballverteilung an alle möglichen Receiver, an Terrace Marshall, an DJ Chark und natürlich Adam Thielen, der den Ball natürlich so als ja, ich weiß nicht, Go-To-Guy, also das ist, ich hatte immer so das Gefühl, es gab immer so einen fallen gelassenen Ball von DJ Chark zum Beispiel, der nächste ging dann wieder auf Thielen und der hat im Grunde genommen das gleiche Ding bekommen, aber halt gefangen, weil Thielen einfach, also wir können so froh sein, dass der gerade so aufdreht, wie er aufdreht und genau diese Sicherheitsvariante für Young ist. Das ist schon ganz große Klasse, was der so spielt. Macht schon richtig Spaß und Marshall, glaube ich, mit seinem einzigen Catch in dem Spiel, hat aber auch nur sehr wenig Snaps gespielt, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja.
Die wenigsten in der Offensive. Ja, vier Snaps in der Offensive. Talking about Trade Deadline morgen. Das wäre so der Spieler, wo ich glaube, dass der möglicherweise weggetradet werden wird. Das könnte ich mir schon vorstellen. Genau, aber also wie gesagt, gute Ballverteilung und letztendlich dann der Pass auf Tommy Tremble in die Endzone. Richtig schöner Spielzug zum 6-7. Ich wollte hier in das Sheet dann direkt schon das 7-7 eintragen, weil Eddie Pinheiro ja Mr. 100% ist. Naja, hat dann den Extrapunkt verschossen und ich dachte, okay, dankeschön, jetzt geht das hier auch schon los. Wenn es denn bei den anderen läuft, dann ausgerechnet bei Pinheiro nicht. Ist nicht so, dass ich da dann direkt die ganze Hoffnung in ihn verliere, aber es war dann schon so ein bisschen so, oh come on, wirklich, wirklich so jetzt? Naja, war kein schönes Gefühl, für ihn mit Sicherheit auch nicht. Da kommen wir aber ganz zum Schluss nochmal drauf, weil ich finde, was er da dann nochmal insgesamt so gezeigt hat, das war schon sehr, sehr bemerkenswert. Genau. Texans wieder auf dem Feld. Nur noch, ich glaube, das war unter 2 Minuten zu gehen und da hat die Defense der Panthers einfach mal richtig, richtig losgelegt. Frankie Louvu war überall, konnte den nächsten Sack dann verzeichnen, sodass die Panthers dann auch nochmal in Ballbesitz gekommen sind, aber es kam dann ein bisschen, wie es kommen musste. Auch da hat die O-Line nicht richtig gehalten. Bryce Young ist nochmal zum Schluss der Halbzeit gesackt worden. Ich glaube, das lag aber tatsächlich eher an ihm. Da hat er so ein bisschen den Ball lange gehalten. Das ist ihm ein, zweimal passiert leider, dass er keine Anspielstation gefunden hat, den Ball ein bisschen zu lange hält. Und das darfst du dir bei dieser O-Line einfach leider nicht erlauben.
Ja.
Genau, nach der Halbzeit ging es dann gut weiter. Die Panthers haben ja dann den Ball wieder bekommen. Da war dann endlich mal so ein bisschen Jonathan Mingo Zeit. Der tatsächlich, auch das nochmal, auf die Snap-Counts zu kommen, sehr häufig auf dem Feld stand, nämlich in 99% aller Snaps irgendwie. 67 offensive Snaps gab es, 66, da stand er auf dem Feld. Fand ich bemerkenswert. So häufig habe ich ihn nicht gesehen.
Also uns muss meiner Meinung nach einfach so sein. Das ist alternativlos. Das ist der Draft-Pick und vielleicht der Nummer 1 Receiver der Zukunft, weiß man nicht. Ja. Oder zumindest hat seinen Hut mit im Ring, wenn es um die Nummer 1 der Zukunft geht. Mhm. Weil, ja, Adam Thielen, geiler Typ, ne? Aber 33 einfach.
Genau. Und der stand ja auch ne, nur ein Snap weniger auf dem Feld. Klar, den brauchst du in dieser Situation, in dieser Saison brauchst du den auch. Aber alleine der Drop zwischen Mingo und Marshall ist so gewaltig, dass du einfach siehst, okay, Mingo wollen sie jetzt wirklich aufbauen und wie du sagst, das ist richtig. Und ob Marshall, also den braucht es da nicht mehr, beziehungsweise der Coaching-Staff hat kein Vertrauen in ihn. Das wird auf alle Fälle keine lange Liebe zwischen Marshall und den Carolina Panthers sein. Davon kann man fast ausgehen.
Ja, die längste Completion von Bryce Young in der NFL, ja, ne? Muss man an der Stelle sagen, 40 Yards.
War ich auch überrascht. Also habe ich nicht mitgerechnet, dass das wirklich schon der längste Pass war von Bryce Young. Mir ist zwar auch nichts weiteres eingefallen irgendwie, aber endlich mal. Und das war ja wirklich auch sehr, sehr schön gespielt und Mingo war wahnsinnig sträflich frei einfach und hat dann ja auch noch ein paar Yards Aftercatch gemacht. Also ich glaube, der wird auch Spaß machen, wenn der erstmal mehr eingebunden ist und sich da ein bisschen akklimatisiert hat und seine Stärken vielleicht ein bisschen zum Tragen kommen.
Ja, also das war ich glaube schön. Mingo tatsächlich, dass der einfach noch sehr, sehr viele Reps einfach braucht und ja, dann auch letztendlich Einsatzzeit. Und ja, der hat viele Drops gehabt bisher, aber erinnern wir uns mal an die Rookie-Saison von DJ Moore. Der hatte auch super viele Drops und auch richtig sträfliche mit Fumbles und so. Ne?
Ja.
Deswegen, ich fand das total gut und ich wünsche mir ja auch, dass der funktioniert, weil ne, da sind wir ähnlich, ne, großer physischer Receiver-Typ, der vielleicht einfach so ein Go-To-Guy werden könnte irgendwann.
Ja, genau. Also so sehe ich das auch. Ich hoffe das sehr, weil halt diese Yards after Catch, die machen bei dem schon echt Spaß. Also der hat schon auch eine ganze Menge Gewalt in sich drin. Und ich glaube, das ist ein cooler Typ. Also insofern, ja, fand ich gut, dass der auch mal ein bisschen mehr eingesetzt wurde und dann halt bei diesem längeren Pass halt. Genau. Ist leider auch kein Touchdown bei rausgekommen, aber immerhin ein 46-Yard-Field-Goal von Pinheiro zur 9-7 Führung. Dann kam was sehr, sehr Schönes, muss ich ganz ehrlich sagen, nämlich der Fumble, den Dante Jackson geforced hat. Also
war hier so mit einem schönen Punch praktisch im Tackle-Hechtsprung sozusagen noch, ne? Ihm dann dem Receiver aus der Hand geboxt, den er in der Regel, also da, wo Dante Jackson in der Regel ja dann so vorbeifliegt.
Ja, was er auch einmal gemacht hat im Spiel, aber ansonsten, es gab noch irgendwie eine Szene, glaube ich, im Backfield irgendwie, wo ich glaube, der Tight End den Ball bekommen hat, wo Dante Jackson das sehr, sehr gut antizipiert und im Grunde genommen direkt einschlägt.
Also er hatte ein großartiges Spiel. Das
ja.
Muss man so sehr, ich ja auch immer über ihn schimpfe und aber er hatte wirklich ein tolles Spiel gestern, das muss man wirklich sagen.
Vor allem, weil er auch seine Mannschaftskollegen mit angesteckt hat, also da war eine Energie nachher im Spiel, die war von der Defense einfach richtig stark.
Man wartet halt drauf, ne, nach so einem Big Play von ihm, dass er es dann ne, wieder einreißt oder so.
Ja, aber genau.
Das ist ihm zum Glück, konnte sich das gestern verkneifen.
Ja, wie gesagt, einmal ist er vorbeigesprungen oder so, aber hey, das ist einfach, wenn du so riskant spielst, dann passiert das vielleicht mal. Alles andere war einfach super schön, wurde meiner Meinung nach nur noch übertrumpft von einem einzigen Defensivspieler. Kommen wir nachher nochmal zu, aber ich glaube, da sind wir uns tatsächlich dann auch einig. Genau, aber das gab ein Fumble und eine Recovery von Woods an der 27-Yard-Linie der Texans.
Woods, der ja auch wieder zurückkam, ne? Der hat ja so auch einige Wochen nicht gespielt. Richtig gut.
Und es war der erste gewonnene Fumble in dieser Saison. Das fand ich auch ein bisschen bemerkenswert. Da hatte ich gar nicht mit gerechnet. Ich glaube, wir haben
vier Interceptions.
Bemerkenswert spät. Vier Interceptions und ein Fumble. Also wahnsinnig viele Turnover haben wir noch nicht kreiert. Das ist auch vielleicht noch was, woran noch so ein bisschen gearbeitet werden kann irgendwie. Aber ja, also das war einfach sehr, sehr schön irgendwie. Das hat Spaß gemacht. Auch daraus kam aber kein Touchdown. Ich glaube, das war so die Szene, wo die Panthers-Fans dann gepfiffen haben das erste Mal, richtig? Da war, glaube ich, es gab ein 36-Yard-Field-Goal von Pinheiro zum 12-7. Ich glaube, das war die Szene, wo die Panthers im Grunde genommen so einen vierten Versuch hatten, den sie nicht ausgespielt haben, 4. und 1, und sie haben dann dieses 36-Yard-Field-Goal
geschossen. Da ist dann so das Momentum, das sie ja dann trotzdem hatten, ja eigentlich das ganze dritte Quarter über, das erfahrungsgemäß ja nicht zu den Besten der Panthers gehört.
Ja.
Das ist da eben leider wieder so ein bisschen abgeflacht. Dann im Grunde.
Aber also ich habe es aber vom Grundsatz her verstanden, ne, dass du irgendwie sagst, okay, nee, wir wollen jetzt aber mit mehr als 3 Punkten nachher in Führung sein, damit wir nicht durch ein Field Goal schlagbar sind irgendwie so. Wir nehmen jetzt mit, was wir kriegen können. Gab auch schon andere Situationen, wo sie das ausgespielt haben und dann hieß es irgendwie, warum haben sie sich nicht die Punkte geholt? So, also ich kann es schon nachvollziehen, aber auch da hätte ich an der Stelle gesagt, nee, komm, also jetzt mach mal einfach mit Gewalt, lass uns mal versuchen, das Ding zu gewinnen und nicht irgendwie hier alles nur auf Nummer sicher zu gehen. Aber ja, also wie gesagt, beides hat seine Berechtigung. Das finde ich schon völlig okay. Ich glaube, in dem Quarter, ich bin mir nicht sicher, ob es im nächsten war oder in dem Quarter, würde mich mal interessieren, wie du das gesehen hast. Ich glaube, das war, ich habe es halt leider nicht notiert, aber da ist doch Bryce Young einmal losgescrambled und dann im Grunde genommen von zwei Spielern halb zerrissen worden, wo das Stadion sehr laut war. Kann auch im vierten Viertel gewesen sein. Es war auf alle Fälle sehr, sehr energetisch.
Sie haben es ja erklärt, warum es dann eben keine Flagge gab. Ich weiß den Wortlaut jetzt der Schiedsrichterentscheidung nicht mehr. Aber sie haben so nach dem, die Begründung war dann schon letztlich die, der Defensive-Spieler konnte da sich nicht mehr abbremsen, beziehungsweise es war dann kein, wie sagt man, defenseless, der Quarterback war nicht defenseless. So haben das, glaube ich, dann einfach wörtlich irgendwie gesagt. Es ist natürlich aus der Zeitlupe dann immer so eine Sache, aber für mich kommt der zweite Spieler, der kam schon sehr, sehr spät.
Das meine ich auch. Also ich glaube, sie sagten das tatsächlich genauso, wie du gesagt hast. Ne? Ich glaube, die Kommentatoren meinten, ja, Bryce Young ist halt leider ein bisschen zu spät runtergegangen zum Slide. Da waren die Defensive-Spieler schon in der Bewegung des Tackling, also des Tackles so irgendwie. Ich weiß nicht so genau. Also gerade den, was du sagst, der zweite Spieler, also der hätte mit Sicherheit, die sehen ja, dass er runtergeht. Und dann also
beim ersten sage ich nichts, weil der stand ja auch so ein bisschen dann so in der, praktisch in der Laufrichtung. Ne? Da sind sie so ein bisschen gegeneinander, ne? aufeinander zu. Aber der zweite kam ja wirklich schräg von hinten nochmal geflogen.
Und dann auch in dem Moment noch, obwohl er sieht, dass er runtergeht mit voller Macht. Also nicht irgendwie, ich versuche drüber zu fliegen oder ich versuche ihn wenigstens nicht so doll zu treffen oder so. Das sah ja schon ganz schön, also das war ja schon ganz schön, ganz schön ordentlich doll. Weiß ich nicht. Also fand ich.
Also ich sag mal so, wenn es Tom Brady gewesen wäre oder Aaron Rodgers oder sonst irgendjemand, dann hätte das aber eine ordentliche Flagge gegeben mit Ejection oder was weiß ich.
Ja, die hätten ja auch doof geguckt dann, wenn der Helm so halb nur noch auf dem Kopf gesessen hätte oder so. Bryce Young muss man ja wirklich, wirklich ehrlich, du hast auch direkt das Bild von Aaron Rodgers im Gesicht, ne?
Ja, also mit der Flagge im Schnee.
Zu gut. Also keine Ahnung, es ist so absurd, wie Bryce Young das einfach alles immer nimmt und dann danach aufsteht und ohne, also keine Ahnung, der guckt ja noch nicht mal böse oder sonst irgendwas, sondern man hat immer das Gefühl, er ist direkt mit dem Gedanken schon beim nächsten Play. Ich glaube, hier hat er dann einmal irgendwie eine Flagge kurz gefordert, so, aber war dann, als er gemerkt hat, dass es halt nicht so ist, dann macht er einfach weiter. Also, und das für so einen kleinen, schmächtigen Menschen, der kassiert schon ordentlich. Das ist schon ganz schön krass.
Ja, also da müssen auch die Refs, glaube ich, sich wiederum an so einen Quarterback anpassen. Es gibt nicht so viele, die in dieser Größe auch einfach dort sind, wo man vielleicht, vielleicht ein bisschen genauer hingucken muss oder vielleicht mal eine andere Entscheidung trifft. Aber ne, wenn es immer heißt, hier der Schutz des Quarterbacks hat den Vorrang. Und ich meine, wir erinnern uns noch selbst bei einem Cam Newton, der viele Jahre lang keine Flaggen bekommen hat, weil die Refs gesagt haben, das ist ja kein Quarterback, ist ja ein Running Back eigentlich, das muss man irgendwie anders bewerten. Dann muss man aber einen kleineren Quarterback auch anders bewerten. Ne? Also wir mal abwarten, wie sich's da so entwickelt. Aber und es gibt natürlich, klar, es gibt Quarterback-Sacks, die sind in Anführungszeichen harmlos, ne? Da kommt dann der Pass-Rusher und legt den von hinten, legt ihm den Arm um die Hüfte und schuckt ihn halt zu Boden.
Sagt, leg dich mal kurz hin,
bitte. Leg dich halt mal bitte kurz hin. Und dann gibt's halt ein paar schlimmere, ne? Dann, keine Ahnung, Bullrush und du kommst von vorne und knallst dann, ne? Grüße an Tua Tagovailoa, mit dem Hinterkopf auf den Rasen oder auf den Turf auf. Und also, ich habe es jetzt nicht mehr genau vor Augen, aber Bryce Young hat gestern schon auch 2, 3 von seinen 6, glaube ich. Also der hat schon auch ordentlich kassiert.
Ja, und dann darf man ja auch die Hits nicht vergessen, die dann dazwischendurch immer noch kommen, die man gar nicht immer so unbedingt sieht oder so. Aber dieses eine, was dann nachher auch als Face Mask. Alter Schwede, also hat er versucht, ihm da den Kopf abzudrehen oder was? Das war gemein, so. Keine Ahnung, also ich möchte an dieser Stelle dann kurz mal Grüße an unsere O-Line ausrichten.
Oder an die Panthers, kauft euch bitte eine.
Ja, kauft, also in erster Linie an die O-Line, die jetzt gerade da ist. Vielleicht wäre es mal ganz ratsam, Nachtschichten einzuschieben und ein bisschen zu trainieren. Ich erinnere mich an ein Spiel, also an, ich glaube, das ist sogar, ja, es ist mein letztes aktives Spiel gewesen. Das war ein Playoff-Spiel gegen Bielefeld zum Aufstieg in die zweite Liga oder so, glaube ich. Und da bin ich, da sind wir hingefahren. Ich wusste schon, ich werde das ganze Spiel nicht spielen können, weil ich eine Patellasehnenverletzung hatte und immer nur so sporadisch eingesetzt werden konnte. Aber wir waren eine sehr dezimierte O-Line, so dass ich spielen musste. Und als wir auf dem Feld standen, haben wir halt festgestellt, scheiße, die Defensive Line der Bielefelder ist einfach, da ist einfach jeder Spieler mindestens mal 2 Meter groß. Und das war richtig, richtig eklig. Die sind im Grunde genommen durch sehr, also ich glaube, ich konnte meinen Mann immer noch sehr, sehr gut halten. Nicht ewig lange, aber immerhin ein bisschen. Aber ansonsten durch die anderen, das waren so eher dann die Ersatzspieler aus der O-Line, da sind sie durchgelaufen wie so durch so eine Drehtür und haben einfach unseren Quarterback immer wieder zu Boden gebracht. Ich glaube, der hatte nachher auch eine angebrochene Rippe und hat aber immer noch weiterspielen müssen, weil wir halt keinen anderen und der Quarterback war schon der Ersatz-Quarterback sozusagen. Ich kann dir sagen, das ist ein Gefühl als O-Liner, du hast das Gefühl, du lässt gerade deinen Quarterback im Stich, weil du versuchst deinen Mann zu halten, drehst dich um und siehst deinen Quarterback mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden liegen. Das willst du nicht. Du willst einfach, das ist so unangenehm und so peinlich einfach irgendwie. Gut, das ist Profi-Level hier.
Sind wir gespannt, ob Bryce Young seine O-Line Weihnachtsgeschenke macht.
Ja, da bin, also und der ist so nett. Ich glaube, der schenkt den Haus einfach jedem oder so. Die sollen sich mal einfach ein bisschen mehr den Arsch für ihn aufreißen. Aber gut, wir kommen noch mal kurz zur O-Line nachher. Hier kommen wir jetzt erstmal zum Touchdown und zur Führung für die Houston Texans, nämlich durch einen Sneak von CJ Stroud im vierten Versuch. Das haben sie natürlich dann auch direkt versucht mit der Two-Point-Conversion zu veredeln, damit sie halt das Field-Goal in... Ja, also das Field Goal wegziehen sozusagen auf 12-15 hat nicht funktioniert, weil Frankie Louvu war halt überall. Der hat den Pass mal abgebrochen, in bester Basketball-Manier ist er nach oben gesprungen, wie Frankie Wembanyama, und hat den Ball einfach aus der Luft gepflückt. Sorry, ich darf keine Basketball-Vergleiche ziehen, aber
naja. Frankie the Wemby.
Frankie the Wemby. Frankie Louvu einfach, ja, einfach überall gewesen. Sogar auf den Tribünen. Ach nee, das waren seine Eltern, das aber es war einfach. Es war einfach. Also, das hat einfach richtig Spaß gemacht und auch dieser Pass, dieser abgebrochene Pass, den, naja, das war nicht so ein einziger. Er hat ja mehr, den ein oder anderen Ball aus der Luft gepflückt. Das war einfach sehr, sehr schön. Genauso wie der Kick-Return am Ende dann oder danach von Ryan Blackshear. Ich habe mich ja während des Spiels schon immer gefragt, Mensch, wir haben doch irgendwie so einen All-Star-Returner bei uns im Practice-Squad, richtig?
Wir haben immer irgendwelche All-Star-Returner seit Jahren.
Ach, du, das heißt, du kommst auch, also das, hier der von den Bears, den meine ich.
Ja.
Hier
Dings. Tyreek, nee. Ja. Tyreek Hill.
Tyreek Hills Stone.
Tyreek Hills, sein kleiner
Bruder. Don Barry.
Ja, nee, wir haben da einen. Du hast völlig recht.
Klar habe ich recht.
Über den haben wir auch schon gesprochen, aber ich komme jetzt gerade auch nicht drauf.
Ja, es ist verrückt. Practice, weil die Hörer werden jetzt gerade völlig wahnsinnig.
Die schreien dich jetzt an gerade.
Ja, es ist auch richtig. Ich schreie mich ja quasi selber an. Weil es einfach dumm ist. Es einfach so dumm ist. Naja, also, aber auf alle Fälle, das hat echt Spaß gemacht, weil Smith Marset ist nun doch nicht so der Punt-Returner, den man sich vielleicht vorgestellt hat. Mhm. Also, denke ich zumindest jetzt jedes Mal, wenn ich den so sehe. Sehr viele Fair Catches, ist auch völlig okay, ne? Also,
die Erwartungen sind natürlich auch unfair hoch, ne? An so einen Kick- oder Punt-Returner.
Tariq Cohen.
Sag ich doch, Tyreek.
Du hast total recht. Tariq Cohen.
Ich war die ganze Zeit bei Tyreek, ich hatte irgendwie Tyreek irgendwas mit W, Tyreek Woon oder irgend sowas.
Naja, da kommt so ein Spieler ja auch.
Vielleicht kommt der ja auch bald.
Genau, aber also, ne, Blackshear hat insgesamt viel Spaß gemacht. Der ist schon relativ zu Anfang als Running Back eingesetzt irgendwie. Da hat er gezeigt, was er drauf hat. Und bei den Kick Returns war es einfach immer Spaß, weil, also wirklich, was der für Lanes da gelaufen ist und so, wahnsinnige Schnelligkeit. Der will sich zeigen und ich hoffe, der verdient seinen Platz auch so ein bisschen in diesem Roster. Das war sehr, sehr schön zum Ende des dritten Quarters. Ja, viertes Quarter, eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel zu erzählen. Sack, 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 Sack. Das ist so, wie ich das hier halt aufgeschrieben habe. Sehr viel Fehler von Icky. Unfassbar. Also ich möchte mich gar nicht negativ über Icky äußern, weil ich den so sehr mag. Ne? Aber bitte, 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 gib dir mal, also hol dir mal Hilfe beim Pass Rush.
Ich habe gleich noch was für dich, dass du dich da nicht ärgern kannst oder so. Aber ja.
Gut. Dann machen wir das gleich. Also sehr viele Sacks und dann halt, wie gesagt, dieser grandiose Game-Winning-Drive. Der Catch von Thielen. Ich glaube, da wolltest du drüber sprechen, ne? Bei 4. und 2.
Hast du bei dem Pass, also was dachtest du, wer war denn da eigentlich adressiert? Wer hätte den denn kriegen sollen? Wäre es Sanders gewesen oder wäre es Thielen gewesen? Und was zur Hölle hat Miles Sanders da gemacht?
Keine Ahnung. Er hat glücklicherweise seine Hände rechtzeitig runtergenommen, ja. Damit Thielen den Ball fangen konnte.
Also er ist wohl eine falsche Route gelaufen, habe ich vorhin dann noch irgendwo gelesen. Und so wie du sagst, zum Glück hat er seine Hände runtergenommen.
Ja. Und dann dahinter stand, und ich möchte eigentlich nicht Mr. Reliable nennen, weil das ist ja eigentlich jemand anderem vorbehalten, aber er ist es nun mal. Er ist einfach momentan sehr verlässlich.
Zumindest Adam in dieser Thielen. Saison, ja.
Adam Thielen? Ja. Ja. Und das ist, diese Saison ist für mich alles, was zählt. Was Adam Thielen betrifft, was davor war, ist mir völlig egal. Also, nee, total super. Genau, hat den Ball gefangen. Tatsache, also wenn Sanders den Ball da nochmal getippt hätte und irgendwie nach oben weggehauen hätte, meine Güte, das wäre wirklich, hätte gepasst zum Spiel von Miles Sanders oder zum bisherigen Auftreten bei den Carolina Panthers für Miles Sanders. Was mir irgendwie leid tut und auch weh tut, aber wenn man vom größten Fehleinkauf der Panthers sprechen möchte, dann ist er in den Top 3 in dieser Saison.
Generell oder in dieser Saison?
In dieser Saison.
Top 3 Fehleinkauf, auch nicht schlecht.
Ja. Fehlverpflichtung. Calvin Benjamin wahrscheinlich irgendwo auf 1.
Gut, aber der zählt ja nicht in dieser Saison. Und das ist ja ein Draftpick, ja. Das weiß man ja nicht, was sich da
kann ja alles passieren und so. Naja, genau. Und dann sind wir auch schon kurz vor Spielende. Richtig schön einfach zu Ende gemacht, das Ding. Zu Ende gespielt, gebracht, getan und gemacht. Die Uhr runterlaufen lassen. Also so ein bisschen von allem. Ich glaube, es ist insgesamt ein sehr gutes Zusammenspiel zwischen Clock Management, das jetzt wahrscheinlich Frank Reich übernommen hat, und Play Calling von Thomas Brown, weil was man halt auch merkt, ist, es ist nicht bei jedem Spielzug jetzt so, dass die Uhr runterläuft und Bryce Young den Ball mit nur noch einer Sekunde auf der Play-Clock bekommt.
Und Reich hat das ja auch gesagt, dass er das Gefühl hat, dass er wesentlich weniger im Kopf hat, wenn er nicht auch noch die Plays mitcallt. Ja.
Und genau das ist das, was ich erhofft habe und was ich, also es war immer noch nicht, weiß ich nicht, perfekt, aber das kannst du auch nicht erwarten nach nur einer Woche Pause im Grunde genommen, aber es war auf alle Fälle genau so, wie es sein soll und ein sehr guter Ausblick für das, was noch kommen kann. Genau, und dann kam dieses Field Goal von Eddie Pinheiro und
müssen wir nochmal drüber sprechen, auf jeden Fall. ich krieg's jetzt, es war jetzt der, hat er, es war der dritte, hat er dreimal gekickt? Nee, hat er zweimal gekickt? Hat dreimal
gekickt?
Nee,
dreimal, genau.
So, beim ersten Versuch kam ein Blocker und ist eh zu früh. Also
ja, der war ja schon an allen vorbeigelaufen.
War schon an allen vorbeigelaufen und ist dann auch noch in den Holder reingelaufen, oder?
Ja, Ja, das sah geil aus, wie er auf dem Rücken einfach lag und so die Arme nach oben genommen.
So, das gab schon die Flagge so.
15 Yards, genau.
So, und den zweiten, der ging auch durch und das war dann ja auch nochmal irgendwie ein Offside oder so.
Der gleiche Spieler hat genau das gleiche wieder gemacht, genau. Ohne in den Holder reinzulaufen.
Ich hab's nicht verstanden, warum sie dann bei einem erfolgreichen Field Goal, dass du dann nicht die Strafe ablehnen kannst und sagst, nee, ist mir jetzt egal, wir haben ja getroffen, dann keine Ahnung. Ich habe das so wahrscheinlich auch noch nie so oft gesehen, aber da habe ich mich irgendwie gefragt, so echt, wieso muss er denn jetzt nochmal kicken? Er hat ja getroffen und es war ja eine defensive Flagge. Also bei allem anderen würde man ja sagen, ja, Penalty ist declined, fertig.
Genau, in diesem Spiel gab es zwei Szenen, wo ich wieder neue Sachen gelernt habe. Und das zeigt, dass Football, man lernt halt nie aus, egal wie lange man Spiel gespielt hat, wie lange man Football guckt oder sonst irgendwas. Und das war einmal diese Szene. Ich habe es auch immer noch nicht, also ich weiß immer noch nicht, warum das jetzt nicht ging, aber der Ref hat ja erklärt, dass es halt by rule nicht geht, dass das
Das ist by rule so, okay.
Ja, genau, also das ist eine Regel, dass das nicht geht. Ich weiß nicht genau, ob er beim nächsten Mal dann ejected worden wäre oder so, also okay. Weil sonst könnte er das ja einfach in die Länge ziehen bis zum geht nicht mehr irgendwie und immer wieder machen, so. Also irgendwann wird irgendwas mit Sicherheit passieren, das wäre ja sonst ziemlich dumm. Bemerkenswert an dieser Stelle fand ich Eddie Pinheiro, der nach jedem Mal wirklich immer
ja.
Einfach Hände runter und gesagt, ruhig Jungs, ruhig, wir machen das einfach nochmal. So, und das finde ich, du verschießt einen Extrapunkt irgendwie und bist aber so ruhig, so kalt wie Hundeschnauze und sagst, ey Jungs, entspannt euch, wir machen das einfach nochmal. Also so als Kicker, der gerade in so einer Extremsituation drin steckt irgendwie, das ist ja wie Icing the Kicker, dass da halt irgendwie der Kicker halt davon abgehalten werden soll. Also das arbeitet ja in seinem Kopf. Dreimal muss der dieses Field Goal kicken, damit wirst du ja nicht sicherer. So, das fand ich bemerkenswert. Die andere Szene, die ich in dem Spiel noch gelernt habe, vielleicht auch da nochmal ganz kurz. Es gab doch diese eine Szene, wo ein Pass von CJ Stroud geworfen wurde, wo ich weiß gar nicht mehr, welcher Spieler das war. Ein Spieler der Texans mit einem Fuß im Ausstand wieder zurück aufs Spielfeld gekommen ist und den Ball dann gefangen.
Ja, ja, ja.
Dem Spieler selber war bewusst, dass er das darf, wenn der Ball getippt worden ist. Also, ne, das ist, das zeigt mal wieder sehr gute Regelkunde bei den Spielern, weil das ist ja keine sehr alltägliche Szene, die so passiert.
Nee, wusste ich auch nicht, dass das geht.
Aber gut, das mal gesehen zu haben und zu wissen, so irgendwie, dass das halt erlaubt ist. So, du darfst halt nicht das Spielfeld verlassen und wieder raufkommen und einen Ball fangen. Aber wenn der Ball halt zwischendurch von einem gegnerischen Spieler berührt wurde, dann ist das in Ordnung, wenn du dich dann halt wieder zurück aufs Spielfeld bringst. Fand ich interessant. Also das, sowas macht dann immer, ich finde, sowas macht immer wieder Spaß, wenn man so auch neue Sachen lernt irgendwie, auch wenn es beides Mal es gegen die Panthers dann im Grunde genommen ging.
Ja, nichtsdestotrotz. Diese Kicker-Regel, ich finde die ein bisschen komisch, weil,
ja, ich auch,
weil für den Kicker ist das richtig scheiße.
Ja, genau. Und die, wie gesagt, in allen anderen hast du ja vollkommen recht. So, kommt ein Spieler offside bei einem Passspielzug.
Free Play. Oder so,
genau, ne? Free Play. Warum ist das dann keins? So, dann ne, könnte man ja sagen, okay, die kleinen Field Goal zählt, alles gut. Und so haben ja auch die Panther-Spieler haben ja alle gejubelt. Nur Eddie Pinheiro ist halt ruhig geblieben, offensichtlich, weil der auch wusste, was da gerade Phase ist.
Weil überleg mal, der kickt dann 2, 3 oder vielleicht sogar 4 Mal. Alle vorher gehen rein und der letzte geht nicht rein und sie verlieren dann.
Boah, dann. Das war meine große Angst.
Dann würde ich aber richtig kotzen.
Ja. Ja, aber das war ja genau das Ziel der Texans an dieser Stelle. Aber wie gesagt, also. Ich hatte keine Angst, dass das nicht klappt, weil Pinheiro halt so ruhig war die ganze Zeit Und es war so niedlich zu sehen nach dem Field Goal. Es war offensichtlich abgesprochen, dass er dann auf den Rücken von Johnny Hacker springt und einfach auf ihm in den Sonnenuntergang reitet. Ich fand es einfach, also das war so schön, wie die sich gefreut haben und wie die gejubelt haben und wie es einfach, ach, keine Ahnung, wie bei mir selber einfach auch dann alles abgefallen ist und ich da einfach saß und dachte, boah, Gott sei Dank.
Also vielleicht noch kleine Statistik zu Eddie Pinheiro. Ich meine, man kann jede Statistik schön rechnen, wenn wir jetzt die, er hat jetzt einen Extrapunkt verschossen und ich glaube, die anderen Missed Field Goals, die er bisher hatte, waren nie bei Heimspielen, sondern immer auswärts. Mhm. Und er hat jetzt wohl 24 consecutive Field Goals im Bank of America Stadium getroffen. Wie gesagt, wenn man den Extrapunkt, der wird da wohl nicht reingerechnet, aber er macht es trotzdem immer noch sehr gut.
Ja, total gut. Also ich bin sehr, sehr glücklich, immer noch ihn da zu haben.
So, das war doch eine sehr schöne und ausführliche ein Schnelldurchlauf.
Ja, es ist dann doch ausführlicher
ein geworden. Ein ausführlicher Schnelldurchlauf durch das Spiel. Es gibt wir haben jetzt auch schon ein paar Sachen immer mit reingenommen bei einzelnen Spielern, aber es gibt noch ein paar Sachen natürlich zu besprechen. Unter anderem, das hatte ich vorhin schon angesprochen, was Austin Corbett angeht, der Right Guard ist nach 294 Tagen wieder zurück. Ja, auf jeden Fall. Wir haben es ja auch schon mal hier gehabt, dass es ja eine recht ausführliche Artikelsendung, Artikelserie auf Panthers.com gab, die ja so seinen Weg zurück sehr schön beschrieben hat. Ich habe das erst vorhin gesehen, tatsächlich, es gibt ein Video beziehungsweise eine Perspektive, wie er sehr, sehr emotional nach diesem Field Goal von Eddie Pinheiro dann wird und sich auch bei seinem Rehab-Staff hier und Athletic-Coaches und etc. bedankt, kann ich nur empfehlen, sich das anzugucken. Ich verlinke das natürlich, das sind wieder so die Details, die man im Fernsehen nicht sieht. Sehr, sehr emotional, ganz, ganz, ganz toll.
Ja, Wahnsinn. Also genau, sein Weg zurück irgendwie, alles, das ist einfach... Ach, ich bin so froh, dass der wieder da ist.
Aber die Offensive Line, insgesamt 6 Sacks, 10 Quarterback-Hits. Icky haben wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen, der sah wirklich, wirklich nicht gut aus. Der hat im Vergleich zum letzten Jahr jetzt nicht nur gefühlt ein oder zwei Schritte zurück gemacht, sondern auch tatsächlich, ne, wenn man seine Zahlen anguckt. Also hatte gestern 5 Pressures allein gegen Young zugelassen. 2 davon resultierten dann in einem Sack. Er hat letztes Jahr quasi 5 Sacks in 7 gehen, in 7 Spielen, beziehungsweise er hat jetzt 5 Sacks in 7 Spielen zugelassen. Das ist einer weniger als letztes Jahr die komplette Saison. Mhm. Und das ist ja leider nicht wirklich gut. Ich habe mir noch bei PFF, ich weiß jetzt nicht, wie die Kennzahlen sich zusammensetzen, aber die graden ja sozusagen auch jeden Spieler und die schlechtesten offensiven Spieler, da sind die Top 3 leider in der O-Line zu finden. Calvin Throckmorton, Radley Boseman und Icky eben sind laut PFF die 3 schlechtesten Spieler der Offense. Danach kommt noch DJ Chark und Hayden Hurst mit einem schlechteren Rating. Gut, Hayden Hurst hat jetzt auch so, man weiß die Snaps Counts jetzt gerade nicht, aber hat jetzt eh nicht so die Riesenrolle gespielt. Aber ja, also die O-Line, das ist ein Riesenproblem und das ist hochinteressant, was da auf einmal passiert ist, ne? Mit dem, also entweder haben sie ist die Pass Protection so krass umgestellt oder es fällt dir jetzt erst auf, weil es eben letztes Jahr oder zweite Hälfte dann so dieses Power Run Team war mit 1000 Big Packages, ne? Und noch einem Tight End und noch einem O-Liner mehr, dass es irgendwie funktioniert. Aber so ist das auf jeden Fall nicht wirklich nachhaltig, auch für die Entwicklung von deinem Rookie Quarterback.
Total. Und das ist genau, es ist, glaube ich, eine Mischung insgesamt aus allem, ne? Also du hast bei Icky, es gibt einfach viel mehr Passspielzüge als im letzten Jahr. Run-Blocking kann er, glaube ich, richtig gut. Also das, wenn er aggressiv nach vorne stürmen kann, das macht, das kann er auf alle Fälle sehr, sehr viel besser als, ich habe es ja schon mal erklärt, es ist halt, Pass Protection ist was ganz, ganz anderes irgendwie als Run-Blocking. Also bei dem einen gehst du halt wirklich aggressiv nach vorne und kannst deinen Gegner kontrollieren. Beim anderen bist du in der passiven Rolle und musst im Grunde genommen zurückgehen und gucken, wie dein Gegner reagiert. Und Icky lässt sich halt zu viel von Schnelligkeit schlagen. Ich verstehe es. Ich bin gegen Schnelligkeit auch immer nicht besonders gut angekommen. Das ist schon wirklich kompliziert, aber ja, da muss er wirklich, wirklich dran arbeiten, weil das ist halt gerade in dieser Line, gerade in dieser Saison gefragt. Da muss er auf alle Fälle besser werden. Ja, Bradley Bozeman überrascht mich jetzt auf der einen Seite ein bisschen, dass der da halt auch mit in den Top 3 der schlechteren Spieler auftaucht.
Ja, ich schätze, da zählen dann auch die Strafen oder die Flaggen mit dazu. Ja. Und er hatte ja zumindest einen Holding Call, an den ich mich erinnern kann. Ich vermute, die zählen damit rein.
Das denke ich auch. Und auf der anderen Seite mit Sicherheit auch, wenn du schwache Nebenmänner hast, so, vielleicht ist es, also Bradley Bozeman ist, ich finde, immer noch ein super Center, so. Alles gut, der, ne, das passt alles. Holding Call geschenkt, da ist er einfach, da hat er einfach seinen Arm zu lange draußen gelassen und dann war es halt ein Holding Call. Das passiert. Ich glaube, es liegt wirklich so ein bisschen an den Nebenleuten, die er denn da hat. Die eine Seite ist jetzt wieder ein bisschen stärker, aber Corbett braucht mit Sicherheit auch ein, zwei Spiele, um es mal wenig zu sagen oder so, aber der braucht auch ein bisschen Zeit, um sich da wieder an das Tempo zu gewöhnen. Und das hat er schon gestern richtig gut gemacht. Throckmorton eher weniger, aber als Center, wenn du denn da in der Mitte stehst und plötzlich hast du da zwei gegen dich, wen soll ich blocken? Den Nose-Tackle, der mir gegenübersteht, oder aber den Spieler, den eigentlich Throckmorton hätte aufnehmen sollen, der aber dran vorbeiläuft. Auch nicht so leicht. Lässt ihn, leider scheint Bozeman keiner zu sein, der seine Nebenspieler besser macht. Sondern der sich da vielleicht eher von dem Niveau mit runterziehen lässt. Aber es hängt halt alles so ein bisschen daran, an einer funktionierenden O-Line, die eingespielt ist. Das waren auch letztes Jahr keine Superstars. Das haben wir nie gesagt, dass das einfach die beste O-Line der Welt ist oder so. Aber sie waren eingespielt und sie haben funktioniert.
Ja.
Und das ist halt dieses Jahr nicht der Fall.
Frank Reich wurde auf der Pressekonferenz auch zu der Leistung von Ike Ekwonu angesprochen. Kam jetzt keine besonders tolle Antwort raus, aber da freut man sich ja auch schon, wenn der Head Coach seinen Spieler nicht unter den Bus wirft. Kennen wir ja auch schon anders.
Was?
Von daher, ja, aber da müssen sie auf jeden Fall irgendwie einen Plan haben. Und klar, O-Line ist schwierig und teuer. Das muss aber Priorität sein in der Free Agency nächstes Jahr. Wenn nicht sogar im Draft, das kommt ja dann auch, meinen O-Liner nimmt man in der Regel, ja, gut. Ich merk selber, aber ich weiß es nicht, vielleicht ist die Zukunft von Icky auch dann doch nicht der Tackle und doch eher Inside, weiß ich nicht, aber da muss irgendwie was passieren, das ist auf jeden Fall, kann das so nicht weitergehen. Zu den Running Backs, dass wir jetzt so mittlerweile auf die Chuba Hubbard Fanboys sind, das hat sich jetzt, glaube ich, nach der 8. Woche rumgesprochen oder wir haben uns selber langsam an den Gedanken gewöhnt, ne? Aber ja, also ich meine, Chuba Hubbard hatte 55 Snaps, Miles Sanders 12, Raheem Blackshear 10, gut, Laviska Shenault ist, glaube ich, verletzt, blöde Frage, wahrscheinlich.
Ja, ja.
Also, ne, wenn jetzt allein Blackshear gut mit Special Teams dazu, aber kaum, also mehr, zwei Snaps weniger als Miles Sanders hat, boah, nee, dann ist das nicht. Und es ist ja besser, wenn Sanders nicht spielt. Und ja, gut, es ist immer noch großes Fragezeichen und Fitness und Schulter und was er alles hat und Leiste, aber ich würde ihn gerne gut finden, aber ich kann es nicht.
Nee, Nee, kann man, also wie gesagt, es sind mir zu ähnliche Typen. Möglicherweise, also sagen ja immer, ja, vielleicht ist er einfach noch verletzt. Ja, vielleicht ist er immer noch verletzt, aber das geht so halt nicht. Also ich habe noch nichts gesehen, wo ich sage, wow, ja, geiler Spiel, gut, dass wir den geholt haben.
Ja.
Immer noch traurig, dass wir Foreman abgegeben haben.
Ähnliches tatsächlich auch bei den Tight Ends, ne? Tommy Tremble, das, ne, ich muss das nochmal, irgendwann muss ich die Tommy Tremble Touchdowns nochmal einzeln raussuchen und nochmal die Situation anschauen, wann das war. Aber auch ne, Hayden Hurst, wahnsinnige Enttäuschung bisher eigentlich diese Saison, hat ein Target gehabt und den fallen lassen, und Tremble auch mit 36 Snaps, Hurst mit 22. Ja, hätte man Hayden Hurst, ja. Ich kann es verstehen, ne, diese, das hatten wir mit Jan auch oft besprochen, ne, dass gerade die Tight Ends für die Rookie Quarterbacks einfach nochmal eine andere sichere Hausnummer sind, durch die Mitte kurz, sonst irgendwas bisschen größer, stabiler, was weiß ich. Aber ja, anscheinend geht das mit Tremble auch sehr gut und mit Hurst.
Steven Sullivan hat, glaube ich, auch eingefangen, richtig?
Stimmt, ich habe mich dann noch gefragt, wer ist das, weil sie den Nachnamen so komisch ausgesprochen haben oder ich ihn nicht verstanden habe. Und dann, hä, wen meinen die? Ach, Sullivan, ja.
Dem habe ich, das ist ein Spieler, den man immer gar nicht mehr auf dem Zettel hat, so letztendlich, weil, weiß ich nicht, Titans sind halt Tremble und Hurst irgendwie. Und siehst du, da haben, wir haben ja noch einen, der ist aber auch verletzt.
Ja, Ian Thomas.
Ja. Ian Thomas, genau.
Ja. Gut, also, den sieht man jetzt in der Regel auch eher selten.
Ja, das stimmt. Tremble ist wirklich der, den man am meisten
sieht. Ja, ist auch, glaube ich, wahrscheinlich der mit den meisten Touchdowns, wenn man es zusammenrechnet in den letzten Jahren.
Tingeltangel Tommy Tremble. Na, ja. Ich finde, der sieht immer so lustig aus. Einfach.
Ja, der ist lustig, das stimmt.
Ja. Helm ist und so. Ja, aber ich, also, guter Typ, ich mag den ja auch.
Genau, das wären jetzt noch so meine Anmerkungen zur Offense. Ich meine, man kann es noch, aber über Bryce Young haben wir schon mehrfach dann so, gesprochen, der macht einfach jede Woche einen Schritt nach vorne. Und das ist auch völlig okay, wenn es jede Woche nur ein Schritt ist, der muss nicht jede Woche zwei oder drei oder vier machen, also mir reicht einer. Hatte gestern 31 Passversuche, 22 Completions für 235 Yards, ein Touchdown, kein Turnover, ist ja, muss man ja auch dann irgendwie mit reinnehmen. Und der macht das gut. Ich hatte auch das Gefühl, gestern, das hatten wir aber die Wochen davor auch immer schon so ein bisschen, ja, in Anführungszeichen gewünscht, ne, dass man, wenn er seine Rollouts oder so kriegt, dass das ja auch funktionieren kann. Und gut, die kriegt er jetzt noch ein bisschen wenig, also meistens nur gezwungenermaßen und nicht per Scheme, sondern per Druck. Aber ja, ich bin mir sicher, denn und deswegen war auch, denke ich, für ihn der Sieg jetzt auch recht wichtig und dann jetzt vielleicht tatsächlich, werden wir gucken, was da passiert, aber jetzt noch mit den vielleicht schlagbareren Teams in den nächsten Wochen und dann vielleicht nochmal mit einem Sieg oder so.
Wäre super.
So, du hast es heute dick markiert und ich überlese es nicht.
Möchtest du anfangen? Kannst du denn überhaupt einen Offensive Player of the Game nominieren?
Ist tatsächlich schwierig, weil es so viele waren. Ich würde wahrscheinlich tatsächlich Chuba Hubbard ihm den einfach mal schenken, weil, also gerade, weil man vielleicht so ein bisschen zu Kreuze kriechen muss und etwas um Verzeihung bitten. Haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht, aber ja doch, ich meine, von der, die Rushing Offense war jetzt, das war jetzt auch nicht so der Riesenknaller, insgesamt 44 Yards, das ist erstaunlich wenig, also im Vergleich sogar jetzt zu den Texans mit 110 und Total Yards waren die Texans ja auch über den Panthers, nicht viel, aber sie waren's. Aber war ja jetzt auch eher ein Spiel der Defense, ne? Müssen wir jetzt ja auch fairerweise sagen. Und bei einem Touchdown, eigentlich hätte den Tremble auch verdient, aber ich gebe den jetzt mal Chuba Hubbard, um so ein bisschen um Verzeihung zu bitten, dass ich ihn eigentlich nie mochte.
Ja, Finde ich gut. Finde ich gut. Ich tue mich tatsächlich auch, also ich tue mich richtig schwer einfach, ich weiß nicht, ich finde das fair, ich könnte da auch mitgehen, mache ich jetzt in dem Fall einfach mal nicht. Ich mache es einfach wie Frank Reich und sage, also Eddie Pinheiro, mich hat das sehr beeindruckt, wie ruhig er geblieben ist bei den Versuchen, ihn zu stören, das Game-Winning Field Goal zu schießen, und das hat mich sehr gefreut, dass er das so machen konnte und damit seinen Fehlschuss wieder ausgleichen konnte. Insofern bekommt er den einfach jetzt von mir.
Vernünftig. Dann gehen wir noch kurz zur Defense, gerade weil ich die Zahlen angesprochen hatte. Houston mit 110 Rushing Yards. Das ist die Bestmarke für die Run-Defense der Panthers dieses Jahr. Egal, ui. Gewinnen ist alles, egal wie hoch, aber 110 Rushing Yards zugelassen, boah, schon tough.
Ja.
Aber ja, also ich meine, dafür und muss man, glaube ich, auch dann einen großen Credit an den Defensive Coordinator geben, dass der mit den ganzen Verletzungen es trotzdem ja echt noch schafft, da eine sehr gute Defense stellenweise aufs Feld zu bringen. Klar, man muss es auch immer ein bisschen am Gegner messen, ne? Also das war jetzt auch nicht die super explosive Offense, das waren jetzt auch nicht die Dolphins oder so. Aber trotzdem auch für die Defense, denke ich, in dem Fall ein wichtiger Punkt, dann auch einfach sehr gut zu spielen und dann eben zu halten, und dann gewinnt man das eben dann noch durch ein Field Goal. Das ist völlig in Ordnung, aber muss man einfach bei den Verletzungen einfach nochmal festhalten.
Ja, total. Gebe ich dir recht.
Sie haben auch ein bisschen in der Rotation ein bisschen Dinge versucht. War jetzt für mich jetzt weniger sichtbar. Das habe ich jetzt eher so aus den Berichten und aus den Zahlen rausgezogen. Hier zum Beispiel LeBryan Ray, der so ein bisschen Snaps bekommen hat. Ist klar, ne? Weil Yuto Gross-Matos fehlt natürlich. DJ Johnson hat auch ein bisschen gespielt. 29 Snaps, Season High bisher für ihn. Justin Houston musste ja dann das Spiel auch noch verlassen, wegen einer Hamstring-Verletzung. Das ist, also ne, kam einem jetzt nicht so merklich unter die Augen, immer so die einzelnen Aktionen. Die lagen ja tatsächlich eher jetzt bei den DBs. Aber funktioniert trotzdem halbwegs. Und Pass Rush war ja dank Luvu und Burns, der ja angeschlagen gespielt hat. Ich weiß gar nicht mehr, was er hatte. Ich glaube auch Schulter oder irgend sowas. Burns, ja.
Ja, ich glaube Schulter.
Hat es trotzdem gut funktioniert, und das finde ich durchaus positiv.
Ja, total. Also das hat Spaß gemacht, und Johnson hat man ja tatsächlich auch das ein oder andere Mal dann auch wirklich gesehen. Also da war ich so, ach guck, der spielt. Da war ich dann kurz mal überrascht oder so. Also insofern, ja, das hat insgesamt ziemlich gut funktioniert in der Defense. Und ja, das spielte dann auch so ein bisschen, dass diese ganzen Plays, die sie gemacht haben, so über das gesamte Spiel verteilt haben, die haben sich auch gegenseitig ganz schön gepusht. Also Luvu ist da tatsächlich auch jemand, der da, ich glaube, der kann so eine ganze Mannschaft mitreißen. Der ist einfach Gold wert für die Carolina Panthers.
Ja, auch sehr schön. Ne? Du hast vorhin schon angesprochen, seine Mutter auf jeden Fall das erste Mal bei ihm im Stadion. Sie ja wohl auch noch, und bei ihm weiß ich es gar nicht, ob er amerikanischer Staatsbürger ist, bin ich mir gar nicht sicher. Und vermutlich ist es dann aber auch bei einem NFL-Profi nicht ganz so schlimm, weil sie, das haben sie dann im Kommentar irgendwie noch gesagt, dass er sich das jetzt auch irgendwie wünscht, oder dass das so das Ziel ist, dass seine Mutter Staatsbürgerin wird und ihn dann, weiß ich nicht, vielleicht öfter besuchen kann oder so. Ja, war auf jeden Fall sehr schön. Und dann hat er auch noch so ein Spiel gemacht gestern, wenn die Mutter, und ich weiß nicht, ob es der Vater war, das haben sie aber nicht gesagt.
Ich glaube schon. Die standen, ja genau, sie haben immer nur von der Mutter gesprochen, ne? Und
oder eben ja, als Gefährte oder sonst was, aber ja. Das ist dann natürlich trotzdem cool. Und hat ja auch angeschlagen gespielt, ne? Frankie Luvu.
Ja, aber das ist wirklich so ein, was ist, sie haben ihn ja auch Warrior genannt, ne? Also so, das ist richtig so ein Krieger einfach irgendwie. Ich glaube, wenn der sich einmal richtig gepusht hat, dann merkt er auch gar nichts mehr und
sie
zieht einfach alle mit.
Sie haben es auf Panthers.com haben sie es beschrieben. Es ist einer der vier Iron Man, der alle Defensive Snaps gespielt hat, neben Xavier Woods, Sam Franklin Jr. und CJ Henderson. Und eben dazu dann auch noch so aufgespielt hat gestern, also großartig.
Ja, Wahnsinn.
Über Dante Jackson haben wir schon gesprochen. Der dritte Forced Fumble in seiner Karriere ist auch gar nicht so viel, wenn man sich's...
Ja, aber er ist ja auch wirklich eher so jemand, der so im unteren Beinbereich seine Gegenspieler versucht zu Boden zu bringen und nicht in der Körpermitte. Also das so richtig gezielt sah es jetzt gestern nicht aus, sondern eher, ich fliege da jetzt rein und dann gucke ich mal, was ich treffe.
Und,
so.
Und man hat die Qualität von Xavier Woods wieder gesehen. Ne? Acht Tackles, dann eben noch diesen Fumble aufgenommen, gleich im ersten Spiel nach seiner Verletzung. Und zusammen mit Jamie Robinson, auf den wir ja eher gespannt sind, weil man den auch noch nicht ganz so gesehen hat, der jetzt auch so ein bisschen in die Rotation mit reingeht und auch hauptsächlich Special Teams gespielt hat, die haben sich da sehr gut ergänzt da hinten.
Ja, total. Also das war auch das hat richtig gut funktioniert, aber du brauchst halt einen dieser Veterans, Von Bell oder Woods. Ich mag Woods noch einen Tick lieber irgendwie. Richtig guter Typ, richtig gefährliches Monster. Also der, dass wir den, ich glaube, den haben wir jetzt auch, das ist nicht sein erstes Jahr, ne? Den haben wir, glaube ich, letztes Jahr schon bei uns gehabt. Richtig guter Typ.
Ja, absolut.
Sehr wichtig für uns, ja.
Und über den Defensive Player of the Game müssen wir, glaube ich, nicht sprechen.
Nein, das kann nur unser
Nummer 49.
Ja, der samoanische Krieger.
Das fand ich ja hier bei dem entweder Vater oder Lebensgefährte der Mutter oder Freund oder sonst was, der dann so eine schöne Mütze hatte mit
ich wusste, dass du das sagst.
Zahl. Und dann dachte ich, wieso gibt's das eigentlich? Also von den Teams noch nicht. Dass man einfach sagen kann, druckt mir da oder näht mir doch bitte die Trikotnummer in der Primärfarbe oder sowas auf die Mütze. Warum gibt's sowas nicht?
Ja, das ist, weil das sah geil aus, ne?
Ich fand das mega geil. Und ja, es gibt auch blöde Nummern. Looking at you, Brian Burns, aber
null.
Ja, in dem Fall wie gesagt, früher waren die einstelligen Nummern auf dem Trikot ja auch ein bisschen was Besonderes, aber mittlerweile, vor allem weil die Null dann überall ist, oder das fände ich noch irgendwie richtig cool. Ja. Vielleicht mal den Chef des internationalen Panthers Marketings am Wochenende drauf anspitzen, ob er da nicht mal was machen kann.
Bei einem Appleboy. Sehr gut, das machen wir so.
So, pass auf, ich muss hier mal kurz... Musste den Staub runterwischen.
Hast du gut gemacht. Mag ich.
So, wir machen es jetzt hier kurz und schmerzlos, bevor wir nochmal über das nächste Wochenende kurz reden, müssen wir natürlich auch auf die Zukunft schauen. Die Panthers spielen nächste Woche am Sonntag nochmal zu Hause im Bank of America Stadium gegen die Indianapolis Colts, was eigentlich vor der Saison ein weiteres interessanteres Spiel gewesen wäre mit dem dritten Rookie-Quarterback. Das wird jetzt leider nix, die Begegnung. Spielt Gardner Minshew, oder? Bei den Colts gerade.
Genau.
Ist ein Hype, den ich, ja, so semi, ich fand den am Anfang mal ganz lustig, aber von daher, es muss doch jetzt auch hier irgendwie drin sein. Colts habe ich jetzt tatsächlich jetzt auch nicht so wirklich beachtet oder beobachtet. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob Jonathan Taylor gerade so gefährlich ist, ob wir Angst vor dem haben müssen. Aber deswegen haben wir ja den Tom, der uns sagt, ob wir vor wem wir da auch Angst haben müssen.
Are you that fast guy? Yeah. Oh, okay. I figured you were. I was just trying to make sure. Hey, what was that route?
Moin! Ja, wirklich geiles Spiel haben wir jetzt gehabt. Endlich haben wir mal gewonnen. Und ja, nun treffen wir auf die Indianapolis Colts und das Spiel ist wieder in Charlotte. Also wieder ein Heimspiel und vielleicht auch gleich der zweite Sieg. Mit den Colts treffen wir ein Team, was auch einen neuen Headcoach hat, nämlich Shane Steichen. Und Shane Steichen galt als jemand, der sehr gut für Quarterbacks, für die Entwicklung von Quarterbacks da war. War im ersten Jahr von Justin Herbert da, hat dann Jalen Hurts auch quasi, hat einen großen Anteil daran, dass er sich so entwickelt hat. Und nun hat man gedacht, okay, die Colts holen sich mit Anthony Richards einen richtig starken Quarterback, der halt sehr viel Entwicklungspotenzial hat. Das ist ein richtig geiles Match. Aber viele haben es wahrscheinlich schon mitgekriegt. Anthony Richardson hat sich verletzt, ist auf Injury Reserve und nun muss dafür Gardner Minshew spielen. Bei Minshew ist es so, der macht seine Plays. Also ich glaube, die Colts werden einige Drives auch durch die Luft haben, wo sie vielleicht erfolgreich sein werden. Aber er hat auch nicht den stärksten Arm und er macht halt Fehler. Also er macht so richtig viele Fehler, hat wirklich viele Pässe, die wirklich in den Armen der Defender landen. Da muss man dann gucken, fangen die Defender die Bälle denn auch? Aber gerade von allen Quarterbacks, die aktuell spielen, hat er die meisten Turnover-worthy Throws in der gesamten Liga. Und er hat nicht mal alle mitgespielt, weil ja die ganze Zeit erst Anthony Richardson gespielt hat. Hier ist also wieder eine Chance für unsere Defense, einige Turnover zu kreieren. Ansonsten, die werden ihre Plays machen. Sie haben ja mit Pittman einen geilen Wide Receiver, Michael Pittman, der zwar groß ist, aber auch viel nach dem Catch machen kann. Auch Alec Pierce im Draft haben sich dann noch Josh Downs geholt. Das ist ein Receiver-Core, der wird nicht schlecht sein, wobei ich jetzt sagen muss, im letzten Spiel haben wir auch relativ gut gezeigt, okay, da hat Robert Woods gefehlt bei den Texans, aber wir haben gezeigt, dass wir auch Teams mit mehreren guten Wide Receivers stoppen können. Was natürlich noch ein weiteres Element bei den Colts ist natürlich das Running Game, das Laufspiel. Die O-Line war letztes Jahr sehr schlecht, hat sie aber jetzt wirklich verstärkt. Das spielt sogar ein Österreicher, Bernard Reimann, oder Bernhard Reimann vielleicht, wenn man es deutsch ausspricht, aber eine sehr, sehr spannende O-Line, die sie jetzt viel verbessert hat. Dazu ist jetzt auch Jonathan Taylor zurückgekommen, der wollte ja auch seinen großen Vertrag haben, spielt jetzt bei den Colts wieder und dahinter mit Zach Moss auch noch ein zweiter Running Back. Also das ist ein Team, was im Passing Game spannend ist, viele Fehler macht, aber auch viele Yards erzeugt im Passing Game und im Running Game halt auch wirklich stark ist. Gerade Jonathan Taylor, ich glaube 12 Versuche für 95 Yards im letzten Spiel gelaufen gegen die gute Saints Defense und wir sind eine richtig schlechte Laufverteilung dieses Jahr. Also ich glaube, Jonathan Taylor, wenn der unter 100 Yards macht, das wäre für mich schon eine Überraschung. Und auf der anderen Seite haben die Colts Gus Bradley, den Defensive Coordinator dort. Das ist ein sehr Oldschool Defensive Coordinator, spielt sehr von der Cover 3 Coverage, die damals mit der Legion of Boom in Seattle berühmt wurde. Da weiß man natürlich auch, wie man diese Defense schlagen kann. Da gibt es natürlich bestimmte Konzepte, wobei man sagen muss, er hat sich inzwischen auch so ein bisschen verändert. Er ist jetzt nicht mehr dieser Oldschool Legion of Boom Coverage Spieler, hat sich da jetzt auch ein bisschen verändert. Vielleicht sind sie jetzt auch ein bisschen aggressiver, blitzen ein bisschen mehr. Da bin ich auch gespannt. Aber generell fehlt so ein bisschen die Star-Power. Sie haben zwar Shaquille Leonard auf Linebacker, vielleicht besser bekannt als Darius Leonard noch von früher. Und auch vorne DeForest Buckner gegen unsere O-Line wird der einige Probleme machen. Aber diese Defense, die besteht eher daraus, dass sie wenig Schwächen hat, aber ansonsten nicht so viele Stärken. Und ja, ich glaube, insgesamt muss man halt sagen, dieses Team ist nicht so viel besser, als die Texans waren. Und wenn wir die Texans geschlagen haben, mit einem relativ guten Weißjagen, dann haben wir auch gegen die Colts eine Chance. Ich glaube, die Pass-Rush, also unsere O-Line wird wieder einige Probleme kriegen, gerade gegen DeForest Buckner, Quitty Pay. Aber wir haben auch wieder absolute Chance, das Spiel zu gewinnen. Die Buchmacher haben es sehr, sehr knapp, sehr, sehr knappen Ausgang vorhergesagt. Ist eigentlich genauso wieder wie beim Texans-Spiel. Da wurde ja auch gesagt, wenn die Panthers mit 3 Punkten Vorsprung beginnen würde, wäre das ein ausgeglichenes Duell. Und hier ist es genau gleich so. Also die Buchmacher sehen wieder die Colts als Favorit ganz, ganz leicht. Wenn wir wieder mit 3 Punkten quasi als mit Vorsprung gewinnen würden, wäre das wieder ein ausgeglichenes Duell. Aber wie gesagt, wir hatten letztes Spiel die gleiche Ausgangssituation. Vielleicht können wir auch in diesem Spiel mit dieser Ausgangssituation gewinnen. Ist auf jeden Fall möglich. Und gerade wenn wir von Gardner Minshew einige Turnover machen, können wir das Spiel wieder gewinnen.
Ja, danke schön, Tom. Ob denn das so ausgeht, könntet ihr alle zum Beispiel am kommenden Sonntag in Frankfurt bei der offiziellen Panthers Watch Party beobachten, anschauen, feiern oder sonst in irgendeiner Form. Auf jeden Fall. Du hast es nochmal überprüft, dass die Amerikaner die Uhr noch nicht umgestellt haben nächsten Sonntag.
Ich habe gerade reingeguckt, hier steht halt, das ist halt, ach nee, das ist die deutsche Zeit, ne? Ja, das, nee, müsst, dann haben sie es umgestellt. 10.05 Uhr, also 22
Uhr. Okay, 22
Uhr. Das Spiel dann. Okay.
Also genau. Normales Spiel im späten Slot.
Also. Denke ich zumindest. Also zumindest laut NFL-App sind die meisten Spiele um 7 Uhr PM.
Ja, ja, ist dann, es ist meistens immer nur eine Woche. Es ist diese eine Woche, weil Amerika später die Uhren umstellt.
Siehst du, und ich dachte, es wären immer zwei Wochen oder so. Nee, nee, kann natürlich auch in meinen Terminkalender gucken. Panthers Colts, 22.05 Uhr. Ja,
okay.
Genau.
Das hatten wir schon angesprochen. Die Panthers Bar in Frankfurt am Main am kommenden Wochenende und auch in der gesamten Woche und auch die Woche da drauf wird mit Programm bespielt, unter anderem von den Panthers und auch vom German Riot. Da haben wir letzte Woche mit dem Tobi ja schon drüber gesprochen. Für alles, was ja in dieser Woche irgendwie Panthers-mäßig los ist, ist der German Riot auf jeden Fall die richtige Adresse. Hört euch auf entweder nochmal die Folge von letzter Woche an oder checkt die Social-Media-Profile vom German Riot. Die gibt es auf Instagram German Riots und auf Twitter German Riot oder auf Facebook findet ihr die auf jeden Fall. Da wird auf, mit Sicherheit gepostet und aktuell gehalten, was da gerade geht. Kai und ich sind am kommenden Wochenende natürlich auch in Frankfurt. Wie gesagt, die Watchparty findet nur mit dem Kai statt. ich bin da schon wieder auf dem Heimweg nach dem Spiel. Aber wir werden auf jeden Fall am Samstag und am Sonntag in Frankfurt sein. Dann auch am Sonntag tatsächlich auch im Stadion. Vielleicht laufen wir uns über den Weg sehr, sehr gerne. Ich denke, wir werden auf jeden Fall mal diese Panthers Bar auskundschaften. Da haben wir bisher nur Gutes gehört, ob das dann hoffentlich dann auch so ist, wie uns das alles versprochen wurde, aber gehen wir jetzt einfach mal davon aus. Ja, kommt gerne vorbei, wenn ihr uns treffen mögt, sagt Hallo, sagt, sagen wir dann auch zurück.
Ja, auf jeden Fall.
Unterschreiben.
Ich trinke Bücher. Apple Boy. Also, wenn ihr mir ein Getränk ausgeben möchtet, dann macht es gerne.
Mit Spreit. Apple Boy süß. Ja.
Nee, nicht süß. Ich glaube, ich mag das andere, glaube ich. Obwohl, ich weiß es nicht genau. Ich darf kein Sodbrennen bekommen, Leute. Aber
früher gab es ja gegen Tabletten.
Ich freue mich einfach. Ich freue mich auf das Wochenende. Ich freue mich auf euch in jedem Fall. Das Frankfurter Wirtshaus, wie gesagt, googelt es schon mal. Schaut schon mal, wie ihr da am besten hinkommt.
Wenn ihr direkt da am seid. Zwischen Main und Römer irgendwie. Ich habe nochmal auf der Karte geguckt. Es ist wirklich mehr als gut zu erreichen und nicht schwer zu finden. Ja. Und ansonsten werden wir das natürlich auf unseren Social-Media-Kanälen auch droppen. Vielleicht, wo wir da sind. Ich lasse das da immer gerne.
Vielleicht, wo wir da sind.
Nein, wir sind ja beide immer, ja, man muss sich da immer ein bisschen zwingen, aber wir werden das machen. genau, verfolge uns da einfach weiter. Wir heißen überall at @podkeeptalking auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, auf Blue Sky, auf Mastodon heißen wir, glaube ich, anders. Da heißen wir, glaube ich, einfach keep talking at podcasts.social. Steht aber, wie gesagt, alles überall in den Shownotes. Habe ich noch was vergessen, Kai?
Ich glaube nicht.
Dann machen wir doch heute den Sack zu und beschließen diese wunderbare Folge mit unserem ersten Victory Monday diese Saison und freuen uns auf das kommende Wochenende.
Without further ado, I will say something that I've been wanting to say for a long time. Keep pounding.
Und wir hören uns natürlich nächste Woche wieder hier bei Keep Talking. Und bis dahin wünschen wir euch eine wunderbare, schöne Zeit, ein schönes Wochenende und macht es gut. Bis bald. Tschüss.
Bye, bye.